Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Crossfade Podcasts. Und ja, mit mir dabei ist mal wieder mein kongenialer Podcast-Partner Daniel.
Schönen guten Abend, Clemens, hallo.
Hallo, hallo. Es freut mich, dich dabei zu haben. Und heute haben wir eine Special-Folge. Und zwar werden wir uns heute mit dir befassen. Nicht mit einem Album von irgendeinem relevanten Künstler,
Er meint mich.
sondern
nicht mit dir, sondern mit mir.
Sondern mit dir, genau. Ja. Wir werden mal ein bisschen gucken, wo kommst du her, was sind so deine musikalischen Wurzeln, wie bist du dazu gekommen, Musik zu machen und wie hast du es geschafft, das Ganze zu deinem Beruf zu machen.
Mhm.
Und
der Karriere-Podcast arbeitet.
Der Karriere-Podcast, genau. Das könnt ihr euch als Blaupause nehmen und dann wisst ihr, wie es abgeht. Und mit dabei ist heute auch eine kleine Zuschauerschaft von uns. Auf dem YouTube-Kanal streamen wir nämlich heute mal wieder den Podcast. Das hat ja letztes Mal in einer mittelschweren Katastrophe geendet. Und diesmal haben wir aber keine urheberrechtsverletzende Musik. Und wir sitzen im gleichen Raum. Will heißen, wir haben ja auch nicht die Probleme, dass es irgendwie Verbindungsdinger geben könnte oder so. Von daher, ja. Das ist der Plan für heute. Wir hoffen, dass wir vielleicht auch ein paar coole Fragen aus der Community kriegen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Die erste gute Frage haben wir schon. Und zwar ist das, wer ist dieser Dude?
Wer ist dieser Dude?
Das
ist der Clemens.
Ah, danke.
Von Arbeitstitel.
Ja, und wir werden jetzt mal schauen, wo uns das Ganze so hinführt. Aber vielleicht kannst du ja einfach mal anfangen. Ich weiß es nicht, aber du kannst ja mal erzählen, so wo kommst du überhaupt her und in was für einem Elternhaus bist du aufgewachsen und wo bist du das erstmal so mit Musik in Verbindung gekommen?
Ja, viele Fragen. Ich bin hier geboren worden in Bonn, bin dann auch eigentlich immer in Bonn geblieben mit ein paar kurzen Ausnahmen im Leben. Groß geworden bin ich in Bonn-Beul, das ist ein sehr schöner kleiner Stadtteil. Clemens wohnt hier, zumindest deine Familie, der Rest deiner Familie, du wohnst ja nicht direkt hier, aber deine Familie wohnt hier auch jetzt in Beul-Süd seit ein paar Jahren.
Ich ziehe jetzt aber auch hin, also das ist der Umzug, um den es ging.
Er kommt wieder zurück.
Endlich.
Bin in Beul geboren. Elternhaus war, meine Mutter ist Lehrerin, Deutschlehrerin und mein Vater hat als Radiomoderator gearbeitet bei WDR. Hat beim WDR als ja so Disc-Jockey in den 80er Jahren noch gearbeitet, hat dann da wirklich Platten aufgelegt, hatte eine Sendung, ist dann abends immer zu seinen Sendungen gefahren und hat dann 95 oder 94, glaube ich, als 1 Live dann kam, aufgehört beim WDR, hat sich selbstständig gemacht, ganz viel im Bereich Musikförderung, Nachwuchsförderung, hat Bücher zum Thema Musiklehre, Musiklernen geschrieben, ist Buchautor. Ja, und hat mir da immer so die Welt gezeigt, was mich dann auch geprägt hat, dass ich dann so Mittelstufe, neunte Klasse oder sowas, irgendwann hatte der erste ältere Freund einen MPC. Damals so ging das, glaube ich, bei mir wirklich los. Ich hatte so ein bisschen Klavierunterricht damals als, so Neunjähriger oder sowas. Da hat es mich aber so halb begeistert. Ich fand es so halb geil. Ich fand so Sachen geil, dass man auf unserem elektrischen Klavier damals irgendwie so Sachen abfeuern konnte und so. Habe aber so ein Instrument nicht gedickt. Und dann muss es so mit 13, 14 irgendwo in der Ecke, waren es plötzlich so Plattenspieler und ein MPC. Und dann hatte einer aus meiner Klasse, hatte dann einen Plattenspieler sich gekauft. Dann wollte ich auch unbedingt scratchen lernen. Und das ging dann erstmal so ein, zwei Jahre. Und ich bin ja Jahrgang 1985. Also das ist ja mittlerweile schon echt lange her. Und wir sind völlig internetfrei damals aufgewachsen. Es gab da noch nicht viel Bezug hin. Und haben dann da den ganzen Tag bei mir damals im Keller gechillt zu mehreren und haben dann extrem schlechte Beats, glaube ich, den ganzen Tag gebaut auf irgendeiner alten Logic-Version, auf irgendeinem gecrackten PC und haben dann da eigentlich den ganzen Tag gesessen, so mit 15 bis 18 oder so, und haben angefangen, so Rap-Musik aufzunehmen. Dann kamen dann immer diverse Rapper vorbei. Und dann hingen dann immer die coolen Typen, dann wurdest du oben immer so ein bisschen verarscht von den Alten, ne, so, wer ist das denn mit den hängenden Hosen da wieder, ne, was stehen die alle da hinten am Eingang und gucken so grimmig, ne. Ja, und dann haben wir da bei mir im Keller super viel Rap-Musik aufgenommen, so während meiner Abiturzeit haben wir da immer zu vielen gehangen und Rap-Musik aufgenommen. Dann habe ich Abitur gemacht, 2005. Und habe danach direkt in dem Jahr noch eine Lehre als Verlagskaufmann angefangen beim Fockenreiter Verlag. Das ist ein Lehrbuchverlag in Bonn. Die machen Bücher für Musikinhalte, mittlerweile aber auch super viel Vertrieb für pädagogische Früherziehung, also quasi Musikspielzeug, sowas in die Richtung. Da habe ich meine Lehre gemacht Hab da 2 Jahre die Ausbildung gemacht, die dann abgeschlossen, bin dann da ausgestiegen, hab dann sehr viel mit an der Uni bei meinem Vater gearbeitet. Der hat lange an der Uni unterrichtet, bis er jetzt in Rente gegangen ist. Ja, und dabei spielte immer das Thema Musikproduktion schon eine Rolle. Und das ging so auf so einem, ja, was heißt jetzt professionelles Level, aber das fing so an, sag ich mal, professionell ist vielleicht ab wann man so das erste Mal bezahlt wird. Und das muss auch so rund um 2007, 2008 irgendwo sein. Da haben wir dann, damals habe ich noch für Foggenreiter dann viele Jobs dort mitgenommen. Und dann habe ich, ja, so richtig war immer so für mich so die Zäsur, als ich dann für Ben Vazazian damals in Köln dann so ein paar Remixe machen durfte, die dann zum ersten Mal bezahlt wurden. Alles ein bisschen kompliziert mit der Bezahlung und naja, dies und das, aber das war so das Erste. Er hat mir auf jeden Fall so erst coole Einblicke gegeben, wie das irgendwie laufen kann später.
Ja, Bazazian, das ist ja schon direkt so ein Name, den hatten wir jetzt ja auch schon ein paar Mal im Podcast.
Ja, der ist ja wirklich weit gekommen jetzt in den letzten Jahren gerade.
Falls du es mitbekommen hast, Haftbefehl hat jetzt auch wieder ein zweites Album angekündigt tatsächlich. Das schwarze Album diesmal. Das ist, glaube ich, dann der zweite Teil jetzt zu dem letzten Album, also da werden wir wahrscheinlich auch im Podcast noch drüber sprechen. Ja, und ihr habt also quasi, hast du mit Bazazian gleichzeitig angefangen und wie kam da so der Kontakt zustande? Wie kommt man an solche Leute ran? Oder?
Angefangen haben wir jetzt nicht gleichzeitig, der war natürlich schon damals im Game und ich war, das war natürlich cool, da habe ich damals mit dem Dima zusammengearbeitet, ich weiß nicht, ob du den auch noch kanntest. Dann kommen wir jetzt auch noch gleich in die Geschichte, also das ist wirklich, was sich leider bis jetzt oft durchs Leben bei mir durchgezogen hat, dass irgendwann Paten ausgestiegen sind. Die erste Zeit habe ich mit dem Dima damals angefangen, der mittlerweile bei einer großen Pharmafirma in Leverkusen glaube ich, echt gut bezahlte PR-Jobs abwickelt. Also da wirklich eine Karriere gemacht hat. Vom kleinen Keller-Producer, damals wirklich mit vollem Migrationshintergrund spät hier rübergekommen, mit allen Problemen, die das so im Leben mit sich führt. Dann haben wir jahrelang zusammen Musik gebaut, oder viele Jahre so. Und es ging dann ein paar Jahre, das war 2009. Ich muss wieder back on track kommen, dann mache ich das so nach Zeit. 2008, 2009 war das. Und da waren dann so erste Aufträge. Aber dann war das so ganz hart. Der Ben damals war auch so ein bisschen frustriert von der ganzen Sache. Den haben wir kennengelernt, bei dem lief es halt schon. Der hatte für Azad schon produziert und hatte auch gerade Bushido gemacht. Aber mit Bushido gab es irgendwie Zahlungsprobleme und dies und das. Da weiß ich jetzt gar nichts Genaues. Aber da war nicht alles so super in dem Moment, wo wir ihn kennenlernten. Und er war auch gerade in einer ganz, ganz schwierigen Phase irgendwie. Es lief schon so ein bisschen, aber es hat hinten und vorne noch nicht so gereicht, dass man sagt, so super, mega krass, es läuft. Der hat uns aber dann so die ersten Aufträge bezahlt und da habe ich aber dann schon gemerkt, oh, das wird doch richtig schwierig hier. Wenn du hier 300 Euro von irgendeinem DJ noch bekommst, da kann es auch mal sein, dass du 3 Monate auf diese 300 Euro warten musst, weil die es irgendwie nicht so wichtig finden, dich direkt zu bezahlen. Und das hat dann so ein bisschen wahrscheinlich damals mein Partner Dima da gejuckt bei der ganzen Sache so, dass er gesagt hat, ey, ich mache jetzt doch einen vernünftigen Job, wo ich später mal wirklich viel Geld verdiene. Und dann habe ich...
Was Vernünftiges.
Was Vernünftiges, ne? Was Bodenständiges.
Was man den Eltern auch verkaufen kann.
Ja, also ist jetzt top, ne? Ich will den wirklich positiv, ich mag ihn ja bis heute gern und wir haben wirklich auch eine schwierige und Zeit da durchgemacht zusammen, wo man wirklich sehr, sehr wenig Geld hatte und trotzdem probiert hat, super viel zu arbeiten und fleißig zu sein und da zu sein für alles. Aber wie das Leben dann so ist, kommen dann neue Anforderungen, Beziehungen und dies und das und dann braucht man doch Geld und dann macht sich der eine mehr und der andere weniger Sorgen im Leben. Wie es dann so ist, ist
aber auch natürlich eine Einstellungsfrage, so weißt du, also in die Musik zu gehen oder in einen kreativen Beruf zu gehen, ist natürlich auch immer so eine Sache von, gerade beim Einstieg ist einfach Hustle so, es gibt nicht so viele Stellen, wo du wirklich Konsistenz bezahlt wirst, sondern es ist ja eher auch oft so, da hat man ein großes Projekt, das bringt einem dann richtig Kohle und dann hat man 3 Monate gar nichts und muss dann irgendwie von dem Geld, von dem eigenen Projekt dann noch leben. Und das ist halt ein Hustle, den kann natürlich auch nicht jeder mitmachen und den will auch nicht jeder mitmachen. Das ist ja auch vollkommen verständlich. Aber das muss man halt wissen.
Klar. Ne? Das muss man merken. Das hat er dann gemerkt. Wir hatten damals dann so erste Kontakte, also jetzt mit Ben haben wir ein paar Sachen damals gemacht, dann hatten wir Freunde bei Deluxe Records und hier und da. Und dann war aber das Problem, dass alle Labels, mit denen wir damals geredet haben, ob hier Azad, Jonesman und die ganzen, damals alle kaputt gingen 2009. Es ging alles pleite so. 2009 war der Mega-Meltdown der deutschen Rap-Szene irgendwie. Wir wollten irgendwas machen und überall war nur noch so, ja, fuck, nee.
Ja, es war das die Zeit auch, wo dann Agro gestorben ist und so weiter?
Ja, es muss ziemlich genau die Zeit. Ich weiß nicht genau, aber es müsste alles so zusammenliegen. 2009 war so ein echter Tiefpunkt.
Naja, es gab ja dann irgendwie zwischen 2005 und 2011, 12 so einen richtigen Tiefpunkt im Deutschrap, wo alles so pleite gegangen ist, wo viele Leute auch ausgestiegen sind. Und ja, ist eine harte Zeit gewesen, um reinzustarten, glaube ich.
Ja, und dann habe ich natürlich eben im chronologischen Ablauf vergessen, dass ich während dem Abitur damals schon mit jetzt dem Sänger von Querbeat, mit dem Johannes, damals ein...
muss man vielleicht dazu sagen, vielleicht kennen die nicht alle Zuhörer von uns. Querbeat ist...
Karnevals...
Ja, sehen sich, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr so als Karnevalsband. Aber war auf jeden Fall eine riesig große Karnevalsband hier in Bonn. Deswegen passt der Zeitpunkt auch ganz gut, darüber gleich nochmal zu reden. Da kommen wir nochmal zu, glaube ich. Die so mit Brassmusik und dem kölschen Karneval ziemlich erfolgreich waren. Aber da kommen wir, denke ich, gleich auch noch zu.
Ja, lustigerweise habe ich nämlich mit dem 2003 oder sowas, schätze ich, einen Musikverlag damals gegründet, weil wir zwei, drei Bands hier so produziert haben und sogar so ein bisschen gemanagt hat, was man halt so damals machen wollte. Wir waren ja wirklich noch so, wir wollten so Produzenten werden und so richtig Bands dann groß rausbringen. War irgendwie ein schöner Gedanke aus Beul Limperich vom KFG noch gerade so im Abitur das zu machen. Also wir haben das dann irgendwie hingekriegt, haben dann so einen Verlag, ein richtiges Geschäft gegründet mit allen Problemen, die da waren. Wir hatten dann so falsche Steuerschätzungen und sowas. Die haben uns dann direkt irgendwie, kriegst du dann so freitags den Brief, sie haben noch 7.000 Euro zu zahlen, weil wir denken, dass sie letztes Jahr 34.000 Euro verdient haben mit ihrem Verlag. Also alle Späße, die man so haben konnte, haben wir da mitgenommen.
Klingt gut.
Genau. Und der lief dann so die ganze Zeit nebenbei, der Verlag. Dann kam die Zeit mit dem Dima, wo ich sehr viel mit dem Dima gemacht habe. Dann hörte das bei dem auf. Dann kam wieder so ein bisschen on-off zwischendurch auch die ganze Zeit wieder der Johannes. Dann habe ich intensiv mit dem zusammen angefangen, wieder Musik zu produzieren. Da waren dann so die ersten Erfolge wirklich mal dabei, dass wir was fürs Fernsehen gemacht haben. Da kamen dann die ersten Querbeat-Produktionen, also da fing man gerade an so zu spüren, ach, da könnte bald was funktionieren, da könnte was gehen, die brauchen jetzt auch mal eine CD, produziert ihr mal die CD?
Ja, weil die wichtige Frage ist ja auch immer, auch wenn Leute einen so gucken, wie kommt man denn überhaupt daran? Wie kommst du an solche Jobs? Wie kommst du in den Kontakt zu einem Fernsehsender, dass du für die was bauen kannst und so weiter? Wie ist das bei euch alles losgelaufen?
Ja, ein Mix aus Skill, Leute ansprechen und Connections ist es dann doch meistens. Also normalerweise hast du etwas, was gut ist, am besten natürlich perfekt, sehr, sehr gut ist. Dann hast du einen Kollegen, der kennt einen, der könnte was damit anfangen. Und das ist wahrscheinlich immer der, ich sag mal, der einfachste Weg. So dieses Kaltmarketing ist sehr, sehr schwierig.
Gerade wenn man halt noch nicht so viele Referenzen vorzuweisen hat.
Ja, es kommt extrem drauf an, glaube ich, was man machen will und wen man anspricht. Da die meisten Leute natürlich immer nur die Top 10 ansprechen, so die Leute, das 1%, was eh schon versorgt ist, immer haben will, dann ist es schwieriger. Wenn du jetzt aber zum Beispiel Leute wie Arbeitstitel anschreibst und irgendwen fragst, so, ey, wie machst du deine Videos, ich feiere das, dann wette ich, kommt eine Antwort.
Ja, ja, ja.
Ne? Also es ist immer so ein bisschen, an welche Tür klopfe ich und wo will ich hin? Und die Leute sehen natürlich das. Und als ich groß wurde, war das, also als ich so in dieses Musikding reingekommen bin, war auch eine ganz andere Marktsituation als heute. Also Spotify und YouTube haben ja unglaublich was verändert. So, wir reden hier in einer Pre-YouTube-Zeit, also gefühlt, ich weiß nicht, wahrscheinlich gab es schon YouTube, aber es hat noch keinen Stellenwert gehabt damals in einem größeren Kontext für uns.
Ja, klar, das sind ganz andere Wege, die man heute gehen kann. Heute kann man sich ja auch viel einfacher, viel früher ausprobieren. Ich meine, du hast ja eben gesagt, so ihr habt auf irgendeinem zusammengeschusterten PC irgendwie mit einem gecrackten Programm da eure Sachen zusammengeschoben und schon das war ja krass. So, weißt du, ganz früher hat man ja noch irgendwie, musste man an eine Aufnahmemaschine kommen und so weiter. Das war ja auch alles teuer.
Ich hatte
und das
dann
wird
noch
ja
so
über Zeit auch alles günstiger und der Einstieg ist viel, die Einstiegsschwelle ist ja viel niedriger heutzutage.
Also bei mir lief alles noch über so einen Mixer zusammen. Ich hatte noch so einen Mackie-Mixer und dann hatte ich noch ein Keyboard und M1. Also das war alles grausam und dann habe ich die MIDIs gesaved und dann musstest du auf dem Keyboard wieder den Kanal einstellen, damit du die Streicher wieder hast vom letzten Mal. Dann musstest du die aufnehmen. Also und das gab schon alles anders bei mir. Aber das war noch so das Setup von den letzten Jahren davor, was halt so günstig war, was man so als erstes irgendwie sich zusammenräubern konnte überall. Und ja, dann kam kurz darauf, war natürlich alles dann in the box und jeder hatte dann auch die gleichen Plugins kurzer Zeit. Aber es war auch noch nicht so ausgereift und es war noch nicht so viel Knowledge unterwegs for free.
Ja.
Heute muss man sagen, ist der größte Skillset, den du brauchst, meiner Meinung nach, nur noch das Selektieren. Also du musst wissen, was suche ich, was will ich wissen. Du hast nicht mehr das Problem...
Wie komme ich an das
Wissen? Genau, du musst nur noch wissen, was will ich eigentlich jetzt wissen.
Das Problem ist, gehst du auf YouTube und gibst es ein.
Wenn du nicht weißt, wie dein exakter Begriff ist, hast du es schwierig
immer noch. Ja, das kenne ich. Und so denkst du, der Effekt ist es. Und dann bist du so, aber wie heißt das jetzt?
Ja, genau.
Ich hatte letztens auch dieses, dass ich so diesen Gesichtseffekt haben wollte, wo dann ein Gesicht zum anderen geht und das so ein Transformationsprozessübergang ist. Und musste dann auch irgendwie einen Kumpel anschreiben und fragen so, wie heißt dieser Effekt? Ich finde den nicht. Und dann habe ich raus, morphen. Das ist der Morph-Effekt. Und das sind halt, ja, klar, das sind so Probleme natürlich. Ich wollte ja auch immer wieder Fragen vom Chat einbauen und jetzt kam hier eine, die gerade ganz gut passt. Unser absoluter Ehrenhörer Forever Dynamo hat gefragt, welche Instrumente wir denn spielen. Hast du Instrumente klassisch gelernt?
Ich habe später jetzt damit angefangen. Also jetzt kann ich mich outen. Ich bin lange dann spät zum Klavierunterricht gegangen und habe das so nachgeholt, weil ich gerne... Noten, Scores spielen können möchte. So. Also ich habe immer noch irgendwie den Traum, irgendwann vertone ich dann doch mal Film oder sowas oder muss dann... Hat mir auch schon öfter was geholfen, dass man so ein bisschen so ein vom Blatt lesen kann oder eine Partitur mitlesen kann.
Aber du hast tatsächlich angefangen, ohne irgendwie was zu können, sondern einfach nur aus dem Kopf rausgespielt.
Ich konnte immer so ganz minimal Klavier spielen, halt noch von der ersten eben erwähnten Zeit. Oder wusste ich dann immer noch, was ist eine Terz oder sowas oder so ein Akkord oder sowas, konnte ich mir zusammensetzen, aber nicht wirklich gut. Ja klar, am Anfang habe ich nur programmiert und vor allem gesampelt halt ohne Ende. Ne? Mhm. Also ich habe mir eigentlich... tagelang mit irgendwelchen Jungs sind wir dann hier in den Boiler Plattenladen, Nobbys Plattenladen, den du sicherlich auch noch kennst.
Ja, sicher.
Sind wir dann hingegangen und haben uns da die ganzen Intros von Platten probiert zu klauen und sowas. Ja, das, was man halt macht. Aber mittlerweile würde ich sagen, spiele ich gut Klavier und Gitarre, so Basic Stuff. Mhm. Ja, kann ich so ein bisschen greifen.
Ja, um das gerade noch abzuhandeln, ich persönlich habe Blockflöte gelernt als Kind, was man halt so macht, und habe dann irgendwann Tenorhorn angefangen zu spielen, auch mal eine Zeit lang hier im Schulorchester.
Bob.
Ja, Tenorhorn ist ein bisschen eher wie Posaune. Hör mal.
Bob.
Das ist keine Tuba. Wirklich, das habe ich so oft mit zu kämpfen. Das ist keine Tuba.
Ach so, okay.
Es ist die Tonlage einer Posaune, nur nicht in Bassschlüssel, sondern in Violinschlüssel, und du spielst auch ähnliche
Stränge. Du spielst Stränge. Dann immer so zweite Stimme, ja?
Ja, so zu zweite oder dritte Posaune hast du dann immer gespielt.
Wie lame ist denn das zu Hause so zu üben?
Das ist das Lameste der Welt, deswegen habe ich auch aufgehört.
Wenn du so eine zweite Stimme allein zu Hause
und du spielst dann so eine, und dann denkst du dir so, ich habe keine Ahnung, wie es so klingen soll. Am Ende, das war auch, die Motivation war am Arsch, also ich habe nichts auf die Kette bekommen. Aber ich habe es mal gelernt, ich kann Noten lesen, das hat viel geholfen, und die Griffe sind tatsächlich exakt dieselben wie bei einer Trompete. Also wenn ich wollen würde, könnte ich ziemlich einfach jetzt Trompete lernen. Ich müsste mich nur an das Mundstück gewöhnen, sonst kann ich Trompete spielen. Das ist ganz cool. Ja, aber genau,
so viel dazu.
Weiter im Text.
Also das wichtigste Instrument bei mir ist auf jeden Fall Logic.
Ja, ja, klar.
Oder das Wissen... eine Audio-Software zu bedienen.
Aber gut, kommen wir mal zurück in deine Heritage, in deine Story. Wir sind gerade an dem Punkt, wo du die ersten Sachen produzieren konntest, wo dann auch was bei rumkam, fürs Fernsehen und so weiter, mit dem Joba zusammen. Genau, und wie lief das weiter?
Das lief so weiter, dass dann zum Beispiel Querbeat anfing zu funktionieren. Also wir sind dann, da bin ich dann eingestiegen als, ja, schon kann man sagen, technische Leitung. Also ich habe dann die komplette Backline übernommen. Also da war am Anfang dann gar nichts, weil es war so eine klassische Kapelle für Stadtfeste, fürs Blumenfest oder sowas. Und dann waren da drin am Anfang 20 Leute, davon 14 Bläser, eine Gitarre, Bass. Am Anfang ganz ohne Gesang. Und
seid ihr auf dem Boiler Bürgerfest aufgetreten.
Genau, und das war die Zeit, wo ich noch nicht dabei war. Das habe ich dann mitbekommen. Da haben wir hier schon immer im Studio gesessen und dann hatten die dann da einen Auftritt. Und dann haben wir aber immer mehr produziert und dann haben wir irgendwann auch gesagt, hey, da gibt's Interesse von der EMI. Damals gab es noch die EMI in Köln. Wir brauchen jetzt mal ein Demo. So
ein Musiklabel gewesen.
Genau, dann haben wir da ein Demo gemacht. Zu der Zeit, wie gesagt, haben wir dann da auch einige Remixe untergebracht, Beats verschickt und dann ging das auch relativ bald los, dass ich mit einem anderen Produzenten, der auch hier in Bonn sitzt, gearbeitet habe. Der ist Manuel Reuter. Der hat damals ungefähr zu der Zeit seinen Erfolg angefangen einzufahren mit Cascada. Macht er zum Beispiel, also damals war die Evacuate the Dance Floor kam dann irgendwann, als wir uns kennenlernten. Das war so mittendrin, als wir uns kennenlernten. Das ging ja dann ganz gut durch die Decke. Und er hat dann noch diverse andere Projekte gemacht. Und dann war das so ein Mix. Querbeat fing an zu laufen. Wir haben sehr, sehr viel für Manuel produziert. Der hat uns damals geholfen, dann eigene Projekte zu veröffentlichen. Das ging dann sehr in eine Dance-Richtung. Bei Hip-Hop lief zu der Zeit bei mir nicht so viel. Deswegen ist diese ganze Hip-Hop-Ecke zu der Zeit dann ein bisschen mehr eingeschlafen. Dann habe ich weniger darauf gesetzt. Und oder auch einfach weniger gemacht, einen Kopf woanders, ne, hatte mich dann vom Diemer irgendwie getrennt, weil der ist dann richtig studieren gegangen, hat dann da was Neues angefangen. Ich bin weiter dabei geblieben, bin aber dann mit anderen Leuten gewesen. Dann kam noch der Christian damals dazu, der Christian Klever, der heute der Schlagzeuger immer noch von Querbeat ist. Und dann haben wir da zusammen halt die ganze Zeit getourt und dann fing das so an, dass wir 50 Konzerte hatten, bis ich dann Ende, glaube ich, so ab 2014, 15 waren das dann immer im Schnitt 300 Konzerte im Jahr, die wir gespielt haben mit Querbeat.
Das muss man sich halt mal geben, so eine Karnevalssession. Ich habe ja mit dir mal durchgearbeitet. So. Das sind viele Auftritte, die da zusammenkommen.
Das sind viele Auftritte. Also ja, das ist jetzt über das ganze Jahr gerechnet. Und dann spielt man natürlich auch an einem Abend. Am Anfang war es natürlich sehr hart, weil wir alle gesagt haben, geil, wir nehmen jeden Cent mit, der kommt. Das ändert sich dann auch schnell wieder über die Jahre. Dann spielst du an einem Abend plötzlich sieben Konzerte. Und bist dann da halt von 5 Uhr bis 1 Uhr oder 2 Uhr dann unterwegs und hast dann 7 Dinger gespielt.
Weil die Leute vielleicht noch nicht so eine Vorstellung haben, was waren so deine Aufgaben bei so einem Konzert? Was hast du da so gemacht, wenn du kein Instrument spielst offensichtlich?
Auf jeden Fall kein Blasinstrument da, was da gebaut wird. Ich habe die Technik gemacht. Ich habe die Backline gemacht für das Ding. Also den Mix dann auch vor Ort.
Du standst dann mit dem iPad im Publikum und hast so
geguckt, am Anfang mit einem Mischpult und das entwickelte sich dann immer mehr zum iPad später. Das ist dann alles moderner geworden über die Jahre. Genau, und parallel dazu, es war eigentlich eine schon super intensive, sehr anstrengende Zeit, aber es war ziemlich cool. Wir haben den ganzen Tag dann irgendwann ab 10 Uhr oder sowas dann angefangen, morgens Musik zu machen, haben dann so an unsere Kontakte überall Musik verschickt. Erste größere Releases dann damals auch auf Kontor und sowas bekommen und dann durch Manuel natürlich auch immer wieder sehr lukrative Jobs, weil der sehr viel im Hintergrund für Menschen macht. Also der ist mittlerweile ein sehr, sehr erfolgreicher Mastering-Engineer, Hintergrund-Producer einfach. Man kennt ihn nicht, aber er macht sehr, sehr viel für andere Leute, übernimmt Produktionen für andere Leute. Ja, das war eigentlich eine ziemlich coole Phase. Das muss so 2011 bis 2000, Ende 16, also bis 2017 war das eigentlich so das Programm.
Ja, kommen gerade noch Fragen rein. Und zwar 7 Konzerte. Scheiße, wie schafft man das?
Das ist jetzt hart. Also, das ist eine geile Zeit und es ist halt auch Rock'n'Roll gewesen. Ne? Es war wirklich cool. Das ist schon so, wie ich eben gesagt habe. Ich bin auch probiert habe, so fleißig zu sein. Dann ist man morgens ins Fitness. Ich hatte auch noch keine Kinder oder kein Kind. Und dann konnte man morgens von 8:30 bis 10 irgendwie ein bisschen trainieren, ein bisschen dies, das machen. Dann ist man ins Studio gefahren, hat den ganzen Tag an irgendwelchen Sachen geschraubt. Und dann wusste man so, ja, ab 16, 17 Uhr geht's los. Dann haben wir uns irgendwie noch um 15 Uhr was zu essen gezogen in der Losteria oder sowas. Und sind dann in den Bus. Wir wurden dann immer mit einem Bus rumgefahren.
Also wir reden jetzt hier von Karneval, ne?
Ja, nee, das ist mit 300 Konzerten ist das ja jedes Wochenende gewesen. Also du hattest ja jedes Wochenende Action und manchmal dann auch so in der Woche mal Action. Also dann, das waren ja super viele Industriejobs halt auch. Das heißt, keine Ahnung, Thyssen macht eine Vorstandsparty oder der FC macht abends eine Party, hier die FC-Sitzung oder so. Weißt du, dann sind da so Anlässe. Und am Anfang war das natürlich auch oft noch so, dass wir sind auch auf Privathochzeiten gefahren. Mhm. Also du glaubst ja oder kennst ja auch von, sag ich mal, ich will jetzt direkt übertriebene Beispiele ranziehen, kennst ja auch so hier, wenn Kanye West und Co. nach Dubai fliegen auf irgendeinen Geburtstag, kriegen die auch immer 1,5 Millionen, 2 Millionen Gagen, weil sonst würden sie ja nicht auf so einen Geburtstag von 100 Leuten fliegen. Und so ein bisschen kann man sich das auch vorstellen. Also du läufst dann, wenn du solche Jobs machst, also in wirklich verrückte Parallelwelten in Köln, Marienthal und sowas rein, ja, also 7 Konzerte geht gut, weil im Karneval sind die Konzerte auf, sag ich mal, eine halbe Stunde getaktet. Das heißt, das Programm abends bei einer Veranstaltung sieht vor, dass irgendwie 8 Künstler auftreten oder 10 Künstler und dann haben die dann 4 bis 5 Stunden Programm dadurch. Jeder hat einen 25 Minuten Slot. Dann gibt es immer eine 5 bis 10 Minuten Moderation dazwischen. Also du hast eigentlich immer 5 Minuten Zeit dazwischen wieder für die neue Band aufzubauen. Und das kann dann recht stressig werden. Du startest bei Gig 1, dann hast du da schon ein bisschen Verspätung, baust deine 25 Minuten, musst schnell abbauen, weil du musst ja von Mitte nach Deutz. So, und dann musst du von Deutz wieder zurück ins Maritim Mitte. Dann musst du von Maritim plötzlich ins Bonner Maritim fahren. Musst aber um 23 Uhr wieder in Deutz am Messegelände spielen. Und dann rast du halt den ganzen Tag der Zeit hinterher. Das Schöne ist, du kannst, solange du deine Arbeit erfüllst, so stramm sein, wie du willst. So, ne? Du kannst halt auch machen, was du willst.
Ja, das glaube ich auch einen isotonischen Kaltgetränke-Sponsor.
Klar, wirst du dann auch von den Biermarken gesponsert. Wir sind dann alle zusammen in einem Bus. Das hat uns auch unterschieden von den anderen Bands. Das war auch so ein bisschen Rock'n'Roll. Das war auch sehr, sehr cool immer von der Band. In einem großen Reisebus gefahren, weil die Band eh zu groß war für so einen kleinen Bus. Die normale Welt im Karneval sieht so aus, dass die Bands und die Techniker meistens getrennt fahren. Ja, man ist so ein bisschen so indischer Style, so Klassengesellschaft halt, ne?
Ja, aber du hast das auch wahrscheinlich ziemlich viel einfacher, wenn du mit 2 Autos rumfährst, als wenn du
mit einem großen Bus. Wir hatten Riesenprobleme.
Mal sind die Bands ja 4, 5 Leute, die passen ja in ein Auto und dann
absolut, genau. Das ist dann viel einfacher. Ja, und Das war dann super lustig.
Mit so einem fetten Reisebus.
Ja. Also ich fand das auch cool, weil man ist ja nah dran an der Band dann. Und da wir am Anfang ja auch noch nicht so eine etablierte Band waren, sondern da ja aus dem Nichts irgendwo kamen und das Ding auch einfach neu erfinden mussten und vielleicht auch für einen Karneval so ein bisschen neu erfunden haben, weil diesen Aufwand mit so vielen Bläsern und sowas, das gibt es jetzt öfter. Die Idee, aber für den Karneval mussten wir das uns wirklich irgendwie, wie nimmt man so eine Band auf, wie baut man da die Mikros auf, wie kriegt man das hin, dass man den Sänger dann noch hört in so einer Action. Also das war schon eine super experimentelle Zeit, die ersten Jahre. Und jetzt habe ich oft genug, es war eine super coole Zeit, jetzt können wir die Zeit eigentlich quasi schon beenden. Irgendwann kommt aber das Gefühl so, okay, krass. Du hast jetzt, nach 5 Jahren hast du jetzt zum bald 1000. Mal, also du warst jetzt zum 100. Mal heute in dieser Halle und du hast auch schon, also ich meine, so Partys an Karneval kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Das ist ja unglaublich an so einem, weiß ich nicht, Karnevalssamstag oder Sonntag im Satori spielen oder so. Wenn du dann auch noch so, am Schluss waren wir immer die Highlight-Band, weil das hat sich ja immer geeignet, Querbeat am Schluss so als
Rausschmeißer.
Ja, so, ne, als Höhepunkt,
man
Rausschmeißer.
Muss, man muss gleich dazu sagen, es gab mal so eine Karnevals-Doku über Querbeat im WDR und ich glaube, da wurden dann die Sänger von Kasala und den Höhnern und so interviewt. Also es sind auch, falls ihr überhaupt nicht aus dem Rhein kommt, kennt ihr wahrscheinlich Kasala und die Höhner nicht mal wirklich.
Voraus, ja.
Das sind so Riesengrößen im Karneval. Und die meinten dann so, ja, nach Querbeat spielen ist immer scheiße, weil die Leute schon ausgepowert sind. Querbeat wirklich am Ende alle Leute über die Tische hüpfen. Und es ist unfassbar, was für eine Power diese Band live entfacht. Das ist wirklich unglaublich. Ich habe die auch schon mehrfach live sehen dürfen und das war immer sehr, sehr beeindruckend. Also das muss man schon sagen, das ist, glaube ich, auch wirklich dann den ganzen Tag diese Energie so hochzuhalten.
Ey, Riesenband.
Das so durchzuziehen, das muss man schon sagen, ist schon, ja, wahrscheinlich nicht so einfach.
Und das waren die halt schon damals, ne? Die waren noch ganz anders und alle waren noch so viel, viel grüner hinter den Ohren. Und das war für uns halt so ein bisschen Rock'n'Roll, weil wir da als ganz junge Band reinkamen, die Techniker fuhren mit der Band. Weißt du, das war irgendwie, ja, das war cool. Das kam dann wie so eine richtig coole Freundestruppe rüber und das war es dann auch im Karneval. Das war cool. Wir kamen ja gleichzeitig mit Kasala und Cat Ballou dann auch in die Sache rein und dann kannte man sich auch in der Technik untereinander und das war dann so eine sehr, sehr kleine, enge Szene. Also war schon schön. Aber irgendwann denkst du dir so bei Gig 1200, denkst du dir so, okay, und jetzt? So, was kommt, ne? Die Band ist jetzt einen krassen Schritt weitergegangen für sich, wo ich aber gemerkt habe, okay, das wird jetzt erstmal nicht mein Weg. Und damals war der Weg für mich auch noch nicht so absehbar, wie er jetzt von der Band ist. Und da habe ich mir dann gedacht, so, es wird Zeit für was anderes. Ich bin Vater geworden 2015.
Ja, genau, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. So, wie macht man das mit der Familie, wenn man so am Wochenende die jeden Tag nur auf den Konzerten abhängt und so weiter.
Ja, ja. Vor allem abhängen ist gut gesagt, weil man hängt wirklich den ganzen Tag ab. Man wartet eigentlich 70% der Zeit, sitzt man irgendwo und wartet. Das ist eine Sache, die mir dann angefangen hat, ja, oder die mich dann besonders gestört hat, weil so dieses Gefühl von, ich verschwende ja auch ein bisschen gerade meine Zeit mit diesem ganzen Hin- und Herfahren, wo sie jetzt gerade alle feststellen, ey, es geht doch viel schneller in Zoom-Konferenzen. Ey, wir sind ja den ganzen Tag nur hin und her gefahren. Das hat mich übrigens auch am Auflegen gestört, was ja parallel dazu lief, was ich ja gemacht habe. Da in der Zeit haben sich ja auch Elektroprojekte, ich habe dann Crew Cardinal mit Chris.
Wollte ich gerade sagen, da müssen wir gleich auch nochmal ein bisschen zurückhüpfen. Das ist aber vielleicht am sinnvollsten, tatsächlich auch in so Projekten zu arbeiten, weil ja sonst so viel nebeneinander läuft und immer wieder sich doppelt. Deswegen mach mal weiter.
Genau, jetzt war ich gerade dahin am Biegen. Da habe ich dann so im Ansatz gespürt, also wir waren da jetzt auch nie auf einem richtigen Weltniveau, aber durften dann mal die ersten Touren machen und die ersten Reisen machen und sind dann auch das erste Mal geflogen und sowas. Und da hast du schon gemerkt, okay, krass, ey, für eine Show, wo ich dann, okay, klar, habe ich da gerade irgendwie 900 Euro verdient in 30 Minuten oder 40 Minuten, ne? Muss aber für das ganze Ding halt, weiß ich nicht, 25 Stunden reisen. Ne? Ich bin 25 Stunden für das Geld unterwegs. War natürlich auch so, weißt du, das erste Mal, wenn du so einen internationalen Gig hast, ist auch, das war halt alles dann die Zeit. Ne? Ist halt ein geiles Gefühl.
Wir hatten, habt ihr da gespielt so?
Also wenn ich jetzt sage, wir haben auch dann immer nur in Skandinavien, in Schweden und dann in irgendwo in, auf der anderen Seite in Russland, wo die immer ihre Partyfahrten hinmachen mit den Booten. Die steigen dann alle in Kreuzfahrtschiffe und nach 20 Kilometern können die halt viel billiger trinken, die Schweden und Norweger und alle. Und dann spielst du dann immer da auf dem Meer oder wenn sie dann irgendwo in Riga oder was weiß ich anlegen. Und das war dann halt so halt schon ein ganz geiler Film. Das muss dann so 2014 oder 2015 gewesen sein. Dann sind wir dann morgens in Schweden nach zwei Gigs wieder zurückgeflogen. Und sind dann um 17 Uhr vom Querbeet in den Querbeet-Tourbus irgendwo in Köln so und so eingestiegen und haben dann irgendwie noch 5 Karnevalshows an dem Abend dann Scheiße, gespielt.
Scheiße, ja, das klingt anstrengend.
Also das war mega anstrengend, aber es war halt einfach so ein lustiger Film. Also ich kann ja nicht behaupten, dass wir es dann wirklich mega geschafft hatten in der Zeit. Aber es war so ein cooles Gefühl. Es war auf jeden Fall mehr Geld in dem Moment da, als man jetzt verlegen konnte. Jetzt nicht so viel, dass man sagt, okay, ich höre für immer auf. Aber irgendwie mehr Geld, als man dann in dem Moment so eigentlich für sich gerade brauchte. Das fing so an.
Ja, und auch dieses Gefühl vom Jet-Set-Lifestyle, den man dann ja immer wieder mitbekommt als Außenstehender. So die großen DJs, die dann irgendwie Wochenende hier und dann nächsten Tag da und so weiter. Und du hast ja dann schon so ein bisschen auch diese Luft geschnuppert.
Was ich am schönsten finde an der ganzen Sache ist, dass man zum Beispiel nie mehr selber fährt oder sich nicht Gedanken macht, wo und wann gibt's Essen. Also man sagt eigentlich nur, ich möchte jetzt was essen. Und dann heißt es eigentlich, ja okay, zack, hier sind die einen Möglichkeiten, wo wir uns was zu essen holen können. Da hinten ist die Kantine, ich fahre euch rüber. Ja, dann kann man sich dann so ein bisschen gewöhnen. Das ist dann so ein bisschen
betreutes Leben.
So ein bisschen betreutes Leben. Aber auch das fängt dann an, irgendwann so zu nerven, weil du dir denkst, so, könnte ich eigentlich auch machen? Macht der das eigentlich immer richtig? Der plant doch, hat er da wieder irgendwie ein bisschen falsch geplant? Ja, muss man dann auch wieder gucken, wem gibt man seine Zeit zur, wem vertraut man seine Zeit oder sein Leben dann auch an. Aber das war eine sehr, sehr schöne, eine sehr lustige Zeit.
Ja, und bevor wir jetzt Querbeet aber abschließen, würde ich gerne noch einmal auf die schöne Community-Frage zurückgehen, nämlich Deem John fragt, change my mind, Querbeet gleich Moop Mama auf Wish bestellt.
Das ist jetzt eher gegen Querbeet.
Ich glaube auch.
Moop Mama auf Moop Wish
Mama
bestellt.
Im Billig.
Ja, ja, also kann ich jetzt nicht ganz so bestätigen. Ich will jetzt hier nicht so. Die sind gut. Also die sind natürlich super. So. Also, ja.
Also kann man vielleicht schwer was zu sagen. Allerdings muss man Querbeet meiner Meinung nach auch mal live gesehen haben. Also nur die Records sich anzuhören, funktioniert bei so einer Band nicht, finde ich. Weil Querbeet halt wirklich
live, ja.
Weil Querbeet kommt wirklich durch diese reine Energie an super vielen Menschen, die halt auf der Bühne richtig Action machen. Wirklich, also das müsst ihr euch, ihr könnt euch auch mal auf YouTube so Videos angucken, wie die mit ihren Posaunen und so weiter über die Bühne rennen, sich teilweise dann auf den Boden schmeißen, einfach weiterspielen. Das ist unfassbar. Und also ich würde sagen, Querbeet ist wirklich so eine Band, die ist auf dem Album okay, aber die funktioniert live viel, viel krasser. Und da kommen die Lieder auch besser.
Kenn ich Moop Mama? Ich weiß gar nicht, ob ich von denen wirklich jetzt so die
Moop Mama, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist es ja der Kollege von, also einer der alten Crew-Kollegen von Fat Tony und eine Bläsergruppe dabei. Und
ja, das finde ich nämlich bei Fat Tony so lustig. Der hat sich nämlich auch von, da hatten wir damals im Podcast drüber reden, der hat sich von so einer Bläsertruppe getrennt. Und genau in der Zeit, so ein Jahr vorher, hatte ich mich auch von so einer Bläsertruppe getrennt. Und war so im Herz, als ich das Fat Tony Album gehört habe, dachte ich so, Bruder, ich weiß, was du da getan hast.
Ja, genau das. Und ja, also du bist dann ja von Querbeat mir weggegangen. Jetzt springen wir aber, glaube ich, zeitlich noch mal ein bisschen weiter zurück. Du hattest ja schon erwähnt, es lief nebenher auch noch so eine Art Dance-Projekt mit dem Schlagzeuger, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und genau, wie hat sich das entwickelt? Wie ist das zustande gekommen und wie lief es da damit los?
Ja, wir sind dann, wie gesagt, in Kontakt gewesen mit Manuel seit 2011. Ja, sowas würde ich sagen, seit 2011. Dann haben wir hier in meinem Studio Demos gebastelt. Boah, haben wir viele Demos gebaut unter, auch heute, was für verrückte Zustände. Wir hatten so einen USB-Stick fürs Internet, den wir immer mal wieder so rausgegangen haben, um dann was zu verschicken und sowas. So, also, boah, richtig, richtig technologisches Mittelalter. Und da haben wir hier Demos geschraubt, wie verrückt. Und dann kamen dann diverse so DSDS-Sängerinnen und Sänger hier zu uns, die dann so immer so, sag ich mal, 3. bis 10. Platz irgendwas bei DSDS gemacht hatten. Was auch cool war, da waren hier die wildesten. Wir sitzen ja jetzt hier in meinem langen Studio, was neben einer Schule ist.
Kommen
wir
gleich auch noch drauf zu sprechen.
Und dann kamen hier irgendwelche DSDS-Sänger an. Und dann weiß ich noch, dass sie so ein, zwei Mal wurden die dann gespottet. Und dann rasteten hier die Mädels auf und rannten hier hin und kreischten und sowas. Da ist einer von DSDS, was macht der denn hier? Und dann hat es, glaube ich, einer hat sogar einen Generalanzeiger geschafft, weil er irgendwie hier war Tag der offenen Tür an der Schule oder sowas. Wir haben das nicht bedacht. Und dann stand in dem Generalanzeiger sogar DSDS-Star kommt zum Schultag vorbei. Irgendwie sowas.
Nice.
So ungefähr war die Story. Ja, dann haben wir hier recorded und Demos gemacht, wie verrückte Songs probiert. Ich glaube, richtig viel Krasses ist in der Zeit von den Demos nie hängen geblieben. Ich bin dann auch durch ganz Deutschland getingelt, habe dann relativ viele Leute getroffen zu der Zeit. So die lustigsten Begegnungen waren dann irgendwie so Alex C. in Hamburg, mit dem habe ich dann was gemacht. Dann habe ich mit Uli Jonas in Köln zu der Zeit auch ein paar Sachen gemacht. De Bure, auch so eine Karnevalsgruppe. Rot sind die Rosen, hatten die damals. Da haben wir so Sachen gemacht. Uli Jonas wird wahrscheinlich keinem was sagen, ist aber so einer der härtesten Industrieballer Deutschlands. So gegen
von dem hattest du, glaube ich, weiß nicht, ob du den Podcast schon mal erzählt hast, aber mir hattest du auf jeden Fall von dem schon erzählt.
Uli Jonas ist fucking Legende, solange ich das einordnen kann. Als ich zu ihm kam, war er schon sehr alt. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Gold- und Platinplatten irgendwo stehen sehen, sodass selbst die Räume, die irgendwo sind, weil die Wände einfach so voll waren mit Gold und Platin, da sind. Und trotzdem war das irgendwie so das billigste Büro mit so gefühltem Schimmel an der Decke und so einem 4 Meter Röhrenmonitor, wo damals auch schon Flachbildschirme da waren überall. Und aber richtig Rock'n'Roll, direkt am Ecke Barbarossa-Platz hinten hat der residiert in seinem Studio. Ja, und da haben wir ganz viele Produktionen zu der Zeit gemacht. Überall, hier und da. Querbeat lief, wie gesagt, währenddessen haben wir drüber gesprochen. Dann fing an, Produktionen für andere zu laufen. Und dann haben wir mit Manuel damals geschafft, die ersten Sachen für seine Elektroprojekte unterzukriegen. Dann haben wir dafür Songs geschrieben. Die wurden dann da genommen. Die hat er gut gefunden. Und hat er zu uns gesagt, ey, mach doch mal ein eigenes Projekt. Und dann haben wir uns hier zu dritt hingesetzt und dann Crew Cardinal gegründet, weil wir im Cardinal Frings Gymnasium da sind. Haben wir uns Crew Cardinal genannt.
Wahnsinnsname.
Mega lustig und cool. Ja, so ist das mit Namen, ne? Da hat man sie an der Backe plötzlich.
Ja.
Und
ja, so ist das mit Arbeitstitel auch gewesen.
Ja, so ist das. Irgendwie nennt man das Ding und dann kommst du nicht von weg, ne? Aber ich meine, Lindenberg und Co. hat es auch nicht gestört.
Ja.
Da hat es auch geklappt.
Ja, weil bei Udo Lindenberg war es ja auch ziemlich einfach mit dem Namen.
Ja.
Das ist kein gutes Beispiel.
Ja, und dann ging das cool los. Die erste Single war direkt bei Kontor. Dann haben wir bei Kontor released. Und dann haben ja auch ein, zwei, würde ich sagen, haben so ein funktioniert irgendwo mit ein paar Millionen Plays.
Können wir mal auf den Spotify-Channel gehen von Crew Cardinal und euch das mal reinziehen. Genau. Teardrops und Forever Young sind, glaube ich, so die großen.
Genau, wir verlieren gerade ganz viele monatliche Hörer, also
hört mal rein.
Also so richtig, ich nenne es immer
Spike.
So richtig
Link in der Beschreibung.
Autoscooter Elektro irgendwo gemacht. Aber das habe ich auch gefeiert, feiere ich auch bis heute. Ich bin ein Kid der 90er Jahre so. Ich feiere diesen Dance-Pop. Finde ich sehr cool. Ich würde den ja am liebsten immer, und das haben wir auch oft gemacht, mit so Rap-Einflüssen vermischen. Also so richtig so Dance-Pop der 90s. Also das ist so, das habe ich immer geliebt. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das lief eigentlich auch alles super bis 2017. Und dann sind 2017 so ein paar Sachen irgendwie passiert, dass das Ganze sich so, weiß ich nicht, menschlich, weil ja dann doch immer in den Teams sind ja dann doch viele verschiedene Leute involviert. Und dann merkt man, okay, ne, da bin ich gerade 30 geworden. Und da merkst du dann schon so, okay, der eine zieht dahin, der andere will dahin, der andere will jetzt mehr da machen. Ich habe gemerkt zum Beispiel, dass mir das ständige Touren tierisch auf die Nerven geht und ich eigentlich gar keinen Bock habe, so doof wie es klingt, aber ich gar keinen Bock habe, so ein richtiger Star-DJ zu werden, weil mir das viel zu nervig ist, irgendwie dreimal im Monat oder sowas 27 Stunden unterwegs zu sein um meine 2000 Euro. Klar, hast du am Ende dann 8000 Euro irgendwie, vielleicht sogar
an einem Wochenende so, ne?
Vielleicht sogar das, wenn du richtig oben bist, aber sonst hast du es im Monat, was immer noch gut ist für irgendwie ein bisschen durch die Welt fliegen, abends auflegen und wieder nach Hause fliegen.
Vor allem, weil ja auch in den Zeiten, wo du unterwegs bist, keine Umkosten hast.
Nee, also, aber trotzdem, boah, dann sitzt du da an diesem Flughafen und boah, hängst dann rum und dann hat das Ding Delay und dann hast du gerade ein Kind, was zu Hause schreit und so. Also irgendwie ist es dann alles eigentlich gut gelaufen bis dahin und cool. Also es hat auch alles, sagen wir mal, spät bei uns angefangen. So mit Mitte 20 kamen die Projekte dann so richtig ins Rollen. So von 20 bis Mitte 20 war es ein großes Ausprobieren im Dunkeln stochern. Hatten wir eben drüber geredet. Irgendwie gefühlt war auch einfach weniger Knowledge verfügbar damals. Also man musste sich noch viel mehr One-to-One bei Leuten abholen, die so geheimes Wissen hatten. Heute gibt es gefühlt kein Geheimwissen mehr, hatten wir ja eben gesagt. Ja, und dann war so von den Mid-20ern an, fing das eigentlich alles und war super gut und vielversprechend. Dann habe ich 2017 gemerkt, so, nee, also das mit dem Touren hier geht nicht mehr. Ich habe auch gesundheitlich Probleme von dieser ganzen Rumschlepperei, weil da musst du doch immer eine Kiste hochheben und doch irgendeinen Kram machen, ne? Und habe einfach gemerkt, das geht nicht, habe ich auch keinen Bock mehr, so egal.
Eine sehr vorausblickende Entscheidung.
Lustigerweise ja, ne? Und dann habe ich auch damals beim Team von Manuel gemerkt, wir hatten dann ganz gute Erfolge 2017, da waren wir sogar noch zusammen in den Charts. Hatten wir ein paar Sachen, wir hatten auch vorher so ein paar Sachen mitproduced, die sehr, sehr erfolgreich wurden. Da läuft sehr viel einfach über den Schreibtisch, wo nachher Namen draufstehen, die nicht unbedingt die sind, die es gemacht haben. Bei Sachen, da geht sehr, sehr viel. Und das war auch eine sehr, sehr tolle Zeit, auch eine sehr, sehr harte Zeit, mit Manuel zusammenzuarbeiten. Also wirklich ein Wizard an den Reglern. Also dem Mann macht man im Studio so schnell wirklich nichts vor. Also ist jetzt zum Beispiel gar kein Musiker. Das ist null Musik. Musikalisch, sage ich jetzt mal ganz böse, aber ein unglaubliches Monster, was Mix und das Wissen über so Channels und Mastering und sowas.
Ein krasser Handwerker.
Ein krasser Tüftler. Auch ein bisschen mehr sogar, auch ein Unternehmer, auch ein echt beeindruckender Unternehmer. Also der hat sich echt was aufgebaut so. From Zero to Hero hat er wirklich, muss man neidlos anerkennen. Man kann über Cascada und sowas und die Musik natürlich sagen, was man möchte und alles, ne? Aber der hat sich wirklich dann eine tolle Sache, eine Riesensache aufgebaut und ich war ein paar Jahre mit an der Seite und habe sehr, sehr intensiv mit ihm zusammengearbeitet und auch einfach sehr, sehr viel lernen können. Also es ist unglaublich, was man dann doch von Leuten, die auf so einem Niveau spielen. Aber auch das, irgendwann denkst du dir halt auch so, ich muss jetzt schon sehr viel springen dafür, dass ich nur das hier kriege. Und irgendwie denke ich mir, muss das jetzt immer so weitergehen? Das ist viel zu viel. Ja, und dann habe ich 2017 den mutigen Entschluss, da haben wir noch ein paar Sachen zusammen produziert. Und da habe ich dann gesagt, so, alles cool, alles geil, aber ich glaube, ich will jetzt mal was ganz Eigenes und irgendwie was Neues, was anderes starten.
Noch bevor wir da weggehen, was lag da so? Also du hast ja gemeint, ihr habt auch viel für andere gemacht, ihr wart in den Charts und so weiter. Was lag da so bei dir auf dem Tisch? Kannst du da über so Sachen reden?
Ja, bei Manuel geht generell recht viel durch, was wir jetzt gemacht haben und sowas, jetzt vielleicht nicht ganz im Konkreten, aber geht schon so über Namen wie David Guetta und Hardwell und sowas, also schon einfach große Namen und viel, was bei Kontor einfach anfällt, geht da über den Tisch und er ist wirklich sehr, sehr erfolgreich im Hintergrund bei ganz vielen Sachen.
Ja, ist schon krass, so in solche Sphären zu gehen, und aber glaube ich auch ein krasser Schritt, dann einfach so zu sagen, okay, also das hast du jetzt quasi schon das zweite Mal in deiner Karriere, dass du einfach eine große Einnahmequelle und auch einen großen Teil deines Businesses so einfach sagst, so nee, das ist nicht mehr meins, das lasse ich jetzt hinter mir. Und vielleicht,
du meinst
jetzt
mit Querbeat das zweite Mal, ne?
Also mit Querbeat einmal und dann halt die Sache jetzt mit dem Manuel quasi, ja, dass du da
das
die Jobs...
Das war parallel auch, quasi.
Dass du da jetzt einfach, beziehungsweise dann die große Sache hast, so okay, Chuck, ich mache jetzt selber... Ja. Vielleicht kann man an dem Punkt die Frage anschließen, wie oft warst du kurz davor, alles hinzuwerfen?
Ja, ich würde sagen, das fing dann so 2015 an, wenn du dann da abends, was ich eben gesagt habe, du sitzt dann im Tourbus, hast Rückenschmerzen, dir geht's nicht gut, hast irgendwie noch zwei Konzerte vor dir, denkst dir so, ich bin hier limitiert, ich bin da zum Beispiel nicht Teil der Firma geworden. Und war auf Honorarbasis dabei, was sich definitiv gerechnet hat. Aber ich wusste natürlich, auch wenn es jetzt knallt und alles riesengroß wird, bist du natürlich nur weiter auf Honorarbasis angestellt, was natürlich sehr lukrativ ist. Und viele Leute ziehen das mit diesen Bands bis zu ihrem Lebensende durch. Also das machen viele, bis sie 60 sind oder sowas, solche Jobs. Mhm. Und das ist ja auch ziemlich sicher, weil der Karneval, wenn nicht gerade Corona, dann 2020 durch die Welt fegt oder 2021, eigentlich ein sehr, sehr sicheres Geschäft ist, wo Geld fließt. Ich weiß nicht mehr, was die Frage war, aber ich habe mir einfach gedacht...
Ja, wie oft du da warst, also nicht nur jetzt unbedingt diesen Job zu quitten, sondern insgesamt das Ding Musik, ob das was wird oder nicht. Wie oft warst du da in deinem Leben, also auch schon jetzt, bevor wir bei Querbeat sind, wo es ja eigentlich auch schon lief für dich, wo ja der Weg zurück nochmal ein anderer gewesen wäre, so ganz am Anfang, hattest ja, du da ist, Momente, wo du gesagt hättest, okay, es hätte auch einen anderen Weg gegeben, oder warst du immer so der Meinung, okay, das ist das Ding, was ich durchziehe und das muss ich durchziehen und du hast nie die Alternative gesehen?
Ich habe Alternativen gesehen, ich habe auch immer mal wieder an Sachen rumprobiert. Du weißt, später habe ich einige Sachen dann noch irgendwie in verschiedensten Sachen ausprobiert. Aber nein, also eine wirkliche Option, die ich wirklich was anderes machen wollte. Ich habe ja auch mal zwischendurch ein bisschen Politologie, Soziologie studiert. Also habe ich dann auch schnell wieder sein lassen, irgendwie die ganze Sache so. Also für mich gab es da keinen, es gibt keine Exit-Strategie, keinen Plan B für die ganze Sache. Was natürlich auch immer wieder total frustrierend ist, ich habe ganz viele Leute über die Jahre dann gesehen, die natürlich irgendwie später einstiegen, neben mir einstiegen und jetzt viel größere Zahlen überall als ich abrufen oder sowas. Was natürlich auch ganz, ganz hart ist. Dafür habe ich viele Jahre lang, was ich mir heute auch teilweise als Fehler vorwerfe, halt gesagt, ich möchte halt Geld verdienen. Ich möchte etwas haben, ich möchte mir was kaufen können, möchte so einen Job machen ungefähr. Und habe aber nicht gesagt unbedingt, ich möchte mein eigenes Ding durchziehen. Und natürlich wirst du eher famous, wenn du einen eigenen Sound hast, wenn du die eigene Produktion machst, die eigene Band bist. Das, was ich dann viele Jahre lang gemacht habe, war natürlich trotzdem Musik machen und trotzdem war ich die ganze Zeit dabei. Aber ich habe sehr, sehr viele Dienstleistungen für Geld verkauft. Und das war eigentlich auch dieser größte Punkt, wo ich mir irgendwann ins Grübeln kam, wo ich einfach gesagt habe, warum machst du das eigentlich die ganze Zeit für andere? Jetzt machst du schon so einen ausgeflippten Job die ganze Zeit und machst aber trotzdem die ganze Zeit nur die Arbeit für andere. Und das musst du ändern. Generell das Aufhören von Musik, also das geht mir bis heute so, dass ich im Studio sitze und so Momente habe, wo ich dann so reinhöre und denke, ey, du kriegst den Sound nicht so, wie du ihn willst. So irgendein blödes 17-jähriges Kind in Texas baut gerade irgendwie so eine Feuerrakete auf YouTube so und du denkst dir einfach nur so, oh mein Gott, Mann, so, weißt du, ich verstehe die Welt nicht mehr.
Und du sitzt hier in deinem zigtausend Euro teuren Studio und denkst so, was das Kind auf seinem blöden 100-Euro-Laptop da hinzwiebelt, kriege ich nicht auf die Kette.
Baut den Fire-Sound oder irgendwelche 14-Jährigen, die dir erklären, wie man in Serum irgendwie das Mega-Preset baut, so, ne? Also, nein, man hat heute natürlich schon irgendwie ein Skillset, wo andere jetzt nicht reinkommen, auch einfach mit der Erfahrung, dass man weiß, was besser funktioniert, was nicht gut funktioniert. Ich habe es zum Beispiel auch geliebt, diesen super technischen Aspekt bei Manuel zu haben. So dieser, da haben wir ja teilweise oft mehr geguckt als, also nein, man muss immer hören, also ist jetzt sehr übertrieben, aber mehr geguckt als gehört oder sowas, ne? Also das war dann so sehr technisch und alles auf so ein bisschen technischer angegangen. Ja, und auch da hatte ich dann irgendwie keinen Bock mehr, weil auch so Arbeitsweisen sich halt teilweise total unterscheiden, ne? Ich bin dann schon mehr, wo ich mir dann halt einfach sage, wenn man sowas macht, dann erstens, warum mache ich das eigentlich für andere hier die ganze Zeit? Und zweitens möchte ich dann auch so die Herangehensweise haben, ich möchte mir dann auch herausnehmen, ein bisschen freier und ein bisschen anders zu leben. So, und ich möchte nicht unbedingt so leben. Also ich bin ja auch mittlerweile, würde ich sagen, schon, man wird zum Teil auch mehr Unternehmer. Also es ist ja dann später, du kommst ja dann, wir kennen uns dann schon was länger, glaube ich, in der Zeit, wo wir drüber reden.
Kommen wir gleich noch zu, das ist ja auch ein wichtiger Abschnitt.
Du kommst ja dann 2017 in das Spiel, wo ich dann sage, nee, ich habe keinen Bock mehr, wir machen was Neues. So.
Ja, also, ja, spannend. Diese Frage, mit der wird man ja wahrscheinlich immer konfrontiert, wenn man halt in so einen kreativen Bereich gibt. So, gibt es einen Plan B, hast du einen? Und ich stelle aber auch immer wieder fest, bei Leuten, die es halt auch schon geschafft haben, oder die an einem ähnlichen Punkt sind, auch bin ich ja selber auch. Ich mache ja auch selber was Kreatives so. Ich bin ja im Bereich Kamera und Schnitt unterwegs und versuche da meinen Hack zu holen. Und in dem Bereich ist es halt oft so, dass die Leute, die es halt dann durchziehen, eigentlich immer die sind, die sagen, es gibt keinen Plan B für mich. Weil du es dann ja auch irgendwann erzwingen musst. Weil sonst bist du halt am Arsch. So.
Ja, ja.
Und deswegen, also ich glaube, diese... Wenn ihr jetzt vielleicht an dem Punkt steht, dass ihr überlegt, so nach der Schule, was mache ich jetzt? Eigentlich ist Kunst so mein Ding, müsst ihr euch wirklich überlegen, wenn ihr das durchziehen wollt, dann müsst ihr von nun an wirklich sagen, jetzt gilt es, jetzt muss ich alles da reinstecken.
Ja.
Weil mit so einem Larifari-Kurs nebenher, ich glaube, das ist tatsächlich sehr schwierig, das dann hinzukriegen und durchzubringen. Ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist.
Es gibt auch immer die
gibt auch Leute, die das machen, aber ich glaube, die, die es wirklich weit bringen, sind oder die wirklich auch diesen Traum oder dieses Ziel erreichen, das sind eigentlich die, die wirklich sagen, okay, ich zieh durch.
Heute sage ich eigentlich, was ich hätte machen müssen mit Mitte 20, ist mir einen Kredit auftreiben, irgendwo 10, 20, 25.000 Euro. Mir genau sagen, davon lebst du jetzt 18 Monate oder sowas, genau ausrechnen, ich verbrauche jeden Monat 1.000 Euro und brauche irgendwie für 300 Euro noch Dienstleistungen wie Sänger oder sowas und ziehe genau mein Projekt durch, an das ich glaube. Jetzt ist aber natürlich immer dieses Problem, du musst natürlich schon so ein gewisses Skill-Level erreichen, weil also jetzt jedem einfach 20.000 Euro in die Hand zu drücken, macht am Ende keine gute Musik, ne? Also das heißt, du ja, wann bin ich an diesem Punkt, wo es lohnt, quasi dieses Ding aufzubauen? Aber ja, wenn man es wirklich, also ist auch meine Überzeugung, ich mag nicht Leute mit Plan B.
Ja.
Finde ich lame, Plan B.
Naja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Überzeugung, über die wir beide auch gestolpert sind. Und jetzt können wir vielleicht mal zu dem Punkt kommen, an dem wir uns kennengelernt haben. Denn, wie er ja schon gesagt hat, wir sitzen hier in einer Schule, in einem Studio in einer Schule, ist schon sowieso sehr ungewöhnlich. Und ja, es ist auch so ein bisschen eine ungewöhnliche Schule, weil das KFG, vielleicht sind Bonner unter unseren Zuschauern oder Zuhörern, wissen das, die sind relativ bekannt für ihren musischen Zweig, also für gute Musik, für ein ziemlich angesehenes auch Orchester, die wir hier haben und so weiter. Und in der als diese Schule hier gebaut wurde, hat irgendein verrückter Lehrer kam auf die Idee, wir bauen ein Tonstudio in diese Schule rein. Und hat dann halt dort hier Schulbands aufgenommen. Und eine Schulband, die er aufgenommen hat, war die von deinem Vater, ne? Und ja, der ist dann irgendwann zig Jahre später, also der Lehrer war dann irgendwann weg und dieses Studio hier verfiel und war dann einfach nur noch ein Kellerraum in der Schule. Und dann ist er irgendwann viel später mal da vorbeigekommen und hat dann plötzlich gesehen, dass ja, das Studio, dass es das noch gibt. Und hat dann hier...
Also ich war auf der Schule.
Ja, du warst auf der Schule zu
Ich war hier ne? Schüler.
Und dann hat er hier die Radio AG aufgebaut.
Hat er hier eine Radiogruppe aufgebaut, die immer noch einmal im Monat auf Radio Bonn-Rhein-Sieg eine Stunde mittlerweile feste Sendezeit hat. Ja, und diese Radio AG habe ich dann irgendwann übernommen, weil mein Vater gesagt hat, ich gehe wieder zurück an die Universität und unterrichte dort und ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf so kleine nervige ADHS-Schüler, die mir den ganzen Tag hier rumzappeln und mit denen ich so eine Sendung machen muss. Das hat er einige Jahre gemacht. Und dann kam hier so eine neue Gruppe, mit der kam er nicht mehr klar. Die hat ihn genervt. So, die waren ihm
zu wild.
Zu flippig, zu wild, zu nervig.
War das die Gruppe, die ich noch kennengelernt habe?
Ich glaube, das warst du.
Nee, wir waren nie. Ich war immer unter deiner Leitung.
Ach, komplett schon unter Mann?
Ja, ah, okay. Ich habe deinen Vater nicht mal mehr.
Ach, du hast den gar nicht mehr mitbekommen. Ja, dann war das die Gruppe vor euch wahrscheinlich oder ja. So kurz davor, dann zog also er so sich
Felix,
nämlich raus.
André und so weiter.
Genau, weil, also,
ja, verrückt.
Johannes und ich, also Joba von Querbeat und ich, waren nämlich hier beide auf der Schule zusammen und haben dann auch die Radio AG viele Jahre gemacht und hier zusammen gesessen unten im Studio und auch immer wieder Radio AG gemacht. Das hat sich dann so fortgezogen, weil ich die dann seit übernommen habe, habe ich die immer mehr übernommen und dann hat sich mein Vater auch irgendwann 2007, 2008 irgendwann rausgezogen aus der ganzen Sache. Ja, und dann weiß ich gar nicht mehr, wie wir uns kennengelernt haben. Ich weiß es nicht mehr. Aber
also ich
dann
weiß nur, ich war irgendwann mal auf dem, das war auf einem der Schulfeste, da steht dann die Radio AG immer oben mit so einem Tisch und sagt so, jo Leute, wie, uns gibt es übrigens. Und wollt ihr nicht mitmachen. Und ich weiß nur, ein Kumpel von mir war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon Teil der Radio AG und ich fand das eigentlich sowieso immer cool, also so Spielen mit Medien. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon so ein bisschen YouTube gemacht, auch nur ganz, ganz schlimm. Also wenn irgendwer das von euch auf YouTube finden würde, es ist eine Katastrophe, was ich damals so gemacht habe. Aber ich fand das immer spannend. Na, den gibt's auch nicht mehr, ist alles auf privat. Aber ja, das fand ich halt damals spannend und habe dann halt in der Radio AG angefangen. Und bin hier reingekommen und Es gibt tatsächlich meine ersten Beiträge noch auf YouTube. Eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, ist, einen YouTube-Channel für die Radio AG zu etablieren.
Ja, du warst damals schon, das ist der Bonus der jungen interessierten Leute. Die wissen, was up-to-date ist. Ne? Mhm. Ich hatte da YouTube nicht so auf dem Schirm wie du damals zum Beispiel.
Ja, ja, und das waren halt so die Anfänge. Und meine ersten Video, also meine ersten Beiträge sind auch noch auf YouTube tatsächlich. Und ich habe sie letztens noch gehört, es ist eine Katastrophe. Ist ganz, ganz schlimm. Aber ja, da habe ich auch wahnsinnig viel gelernt, was Sprechen angeht, was Moderation angeht, was es angeht, so die eigene Stimme zu hören und ja, wie man hier so redet, auch vor einem Mikrofon und so weiter, das muss man ja auch erstmal lernen.
Ja,
und
auch einfach, was ein Mikrofon ist.
Ja, genau. Ne? Und auch viel Technisches, viel, wie nehmt man was auf, so wie mischt man Audio-Channels nebeneinander und so. Das habe ich alles hier gelernt und halt eben von und mit Daniel. Und ich weiß nur, wir hatten auch irgendwann eine ziemlich große Truppe aus meiner Stufe, weil ich und der gute Christopher haben damals ziemlich viel, viele Leute auch akquiriert aus unserer Stufe heraus, die halt hier mitarbeiten sollten. Und ja, dann waren wir irgendwann eine Riesentruppe und als wir dann abgehauen sind, ist die Radio AG in so einem kleinen Vakuum gewesen, glaube ich. Also das war alles ein bisschen, aber das führt ja ein bisschen zu weit, jetzt darüber noch zu reden. Auf jeden Fall, da haben wir uns kennengelernt.
Und
ich weiß nur, als
ja.
ich damals von der Schule ab bin, hattest du zu mir gesagt, so ey, wenn du durchziehen willst und irgendwie was suchst, kannst jederzeit vorbeikommen im Studio und hier mit uns Action machen so und war ja auch zeitlich dann schon ziemlich gut an dem Punkt, wo du dich halt auch rausgezogen hast, wo es ja einfach auch gut gepasst hat, so einen Switch zu machen.
Es muss und genau 2016 irgendwie gewesen sein.
Ja, ich weiß das noch. Ich habe ja eine meiner ersten Aufgaben für dich war ja auch an deiner Steuer mitzuarbeiten mit den ganzen Querbeat-Aufträgen und so.
Welches Jahr?
Das war dein letztes Querbeat-Jahr, glaube ich.
Ja, dann war es wahrscheinlich muss 2017.
Ich habe ja 16 Abi gemacht.
Ja, dann muss es 2017 gewesen sein. Dann bist du 2017 hier gekommen. Und dann haben wir überlegt, was machen wir mit dir, weil ich wusste, Musik ist nicht dein Ding. Und dann haben wir gesagt, wir drehen ab jetzt Videos. Und haben das dann für meinen alten Verlag, wo ich früher gearbeitet habe, Foggenreiter, haben wir dann gesagt, okay, komm, machen wir Gitarrentutorials.
Das war auch sehr, sehr wilde Verhandlungen da in dem Lager, wo wir dann waren und der Kollege uns dann noch, wollt ihr noch meine Werkstatt sehen?
Ja, Foggenreiter, klar, auch Leute, die es geschafft haben und so ein paar Euro übrig haben.
Ja, da willst du nicht mit denen in Urlaub fahren, das ist ganz günstig.
Legendär. Dann haben wir angefangen, Videos zu drehen mit Gitarren. Und das ist ja bis heute für mich auf jeden Fall ein wichtiges Projekt geblieben, weil aus dem Ding, das haben wir dann für Foggenreiter, haben wir das ein Jahr lang gemacht.
Mhm. War auch cool. Das war so mein erster richtiger Job, mit dem ich so Geld verdient habe.
Hatten wir alle zumindest ein kleines bisschen Geld. Mhm. War jetzt nicht riesengroß, wir erinnern uns dran, aber irgendwie so, dass alle gesagt haben, okay, ey, wir haben zumindest genug zu essen für diesen Monat.
Also es war nicht ganz umsonst, wie wir die Videos aufgenommen haben. Es war aber auch am Anfang echt viel Hassel, da reinzukommen, den Weg zu finden und so. Ja, und das war sehr cool, dass man dann auch direkt bei sowas starten kann.
Es war auch Druck einfach direkt auf der Sache. Ne? Es war ja kein Spaß. Also man wusste, es muss abgeliefert werden. Legendäre Geschichten sind da passiert. Und in der Zeit hast du bei mir angefangen zu arbeiten, mich unterstützt bei vielen Sachen. Und dann hatten wir auch noch den David, der genau, heute
der
noch...
Genau, der kam auch zu der Zeit mit rein.
Der kam auch genau zu der Zeit mit rein.
Dann waren wir eine sehr lustige Dreiertruppe.
Genau.
Ja, wir haben auch so einige schöne Vormittage verlebt, indem wir einfach nur einen scheiß Witz nach dem anderen gemacht haben so und nichts zustande bekommen haben. Das war eine sehr, sehr lustige Zeit auf jeden Fall.
Ja, so schlimm habe ich das gar nicht in Erinnerung, aber...
Nee, ich wollte auch nicht sagen, dass wir nichts geschafft haben. Das war ja überhaupt nicht so, aber es war ja nur die Stimmung war also einfach
mussten,
sehr, sehr gut.
Wir mussten super viel lernen. Ich hatte vorher nichts mit Video zu tun. Du hattest was mit Video zu tun, warst aber noch grün hinter den Ohren. David wusste auch noch nichts irgendwie so richtig.
Er hat ja auch komplett lernen müssen, wie er moderiert und sowas.
Ja, absolut, absolut. Bis heute eine Journey, das Ganze. ja, daraus ist Jamflix entstanden.
Jamflix. Ich weiß noch, wie wir das erste Mal aufgenommen haben und du nicht da warst und ich dann aber in Leben
es ist legendär, die Geschichte. Ich war nämlich im Urlaub und habe den beiden gesagt, ich bin im Urlaub, ich bin da mit Frau und Kind, lasst mich bitte weitestgehend in Ruhe, ihr schafft das, ist alles besprochen, ihr sollt da ein Video drehen, es geht um ein Gitarrentutorial. Und ich werde nie den Moment vergessen, wo ich auf so einer Treppe stand, weil das war so ein Apartment, was höher war, da musste man so eine Treppe runtergehen. Und ich stehe so auf der Mitte der Treppe, Kind vorne, Frau hinten, Kinderwagen in der Mitte, irgendwas. Ich habe da alles die Hände voll und rufen die an. Und dann höre ich nur, ich schaffe es nicht. Der Clemens will, dass ich einen One-Take mache. Und ich dachte, ich falle vom beschissenen Glauben ab. Ja, aber es hat ja im Endeffekt geklappt. Es hat ja geklappt.
Oh, die der David, diese Heulsuse, ey, ganz ehrlich.
Na, wir tragen das jetzt hier nicht über unseren Podcast aus.
Nein, natürlich nicht. Aber das war echt lustig. Also wir hatten echt gar keinen Plan und haben dann ja losgelegt. Aber das, ja, so viel dazu. Genau, und so haben wir uns halt auch kennengelernt und kennen uns jetzt auch schon echt ziemlich lange. Ich könnte sogar mal nachschauen, wann denn jetzt so mein erster Beitrag ungefähr rauskam. Dann kann ich das sogar benennen halbwegs.
Das ist spannend. Ja, ja und dann haben wir ein Jahr lang produziert. Dann bist du auch an so einen entscheidenden Punkt gekommen, wo du überlegt hast, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und hast dann gesagt, ich werde auf jeden Fall mal probieren, ein Studium zu beginnen.
Oder zumindest mal in eine andere Stadt zu gehen.
Ja, genau. Dann hast du dein Studium begonnen und hast dann auch ganz viele neue Sachen ausprobiert. Ich habe in der Zeit dann weiter Produktionen gemacht, dann aber nur noch für mich, nur noch bei mir, was erstmal hieß, dass relativ wenig erstmal überhaupt veröffentlicht wurde, weil einfach die alten Wege so nicht mehr da waren und ich jetzt alles neu aufbauen musste. Das hat jetzt auch ein paar Jahre alles gedauert. Jetzt aktuell sieht es bei mir so aus, dass wieder viele Songs entstehen. Ich bin gerade in der Überlegung und in der Verhandlung, mir eine eigene Verlagsedition zu gründen mit einem größeren Publisher zusammen.
Einmal ganz kurz, Anfang 2012. Wir haben jetzt unser neunjähriges.
Oh, ist schön.
Ja. Sind kurz vor der, also nächstes Jahr haben wir uns seit 10 Jahren. Das ist krass.
Ja, dann wird es ja mal Zeit für geile Formate hier.
Absolut.
Live-Musikraten oder irgend sowas Lustiges.
Ja. Müssen wir mal schauen. Ich bin ja bald, wohne ich ja um die Ecke und dann kann ich hier einfach mal abends Just for Fun vorbeikommen.
Können wir auch einfach von dir aus streamen.
Ja, das wird lustig. Aber weiter im Text, genau, du warst gerade am Erzählen, du musstest eigene Vertriebswege aufbauen.
Ja, eigene Vertriebswege aufbauen. Jetzt haben wir das Jahr 2021 und jetzt habe ich so dieses Gefühl, dass Jamflix, der YouTube-Kanal, der eigentlich als Gitarrenkanal anfing, den wir aber mittlerweile so zu einem Kanal für Musikproduktion und Songwriting und sowas ein bisschen umbauen, wo der David noch sehr im Vordergrund steht, ist, den haben wir jetzt sehr mühselig aufgebaut. Du bist ja da schon weitaus weiter mit deinen Abonnenten zum Beispiel.
Ja, aber ich verliere sie gerade. Also der Kanal
wenn man nichts
schrumpft.
Macht, wenn man nichts
aber
macht,
das ist,
klar.
Kann man auch niemandem vorwerfen. Ja, genau. Ich mache halt nichts.
Dann passiert auch nichts, das ist klar. Wir machen sehr viel. Es passiert was, aber auch sehr langsam, sehr zäh. Es ist wirklich eine enorme Arbeit, finde ich, jetzt auf YouTube einen Kanal nach vorne zu bringen. Wenn man nicht irgendwie die richtigen viralen Tricks drauf hat. Die haben wir bis jetzt noch nicht so. Wir sind da noch nicht mit der Brechstange ran, sondern müssen da wirklich, wirklich gehen und laufen. Aber ich finde es sehr schön, dass ich da mittlerweile etwas habe, was eigenes ist, wo man wirklich merkt, da entsteht so eine eigene Fanbase. Da sind Leute, die mit einem reden, so eine Community, die da ist. Und das ist halt auch, wenn jetzt YouTube nicht schließt, ist das halt jetzt wirklich was eigenes, wo ich mit niemandem mehr reden muss.
Ja.
Da gibt es jetzt keinen mehr, der über mir, neben mir steht oder sowas. Das ist jetzt wirklich mein Projekt. Das Gleiche ist auch bei der Musik passiert. Ich kann jetzt Songs machen, wie ich will. Mittlerweile habe ich da ganz gute Vertriebsstrukturen wieder. Ich habe auch wieder den Spaß gefunden, jetzt an Crew Carnival oder sowas wieder zu arbeiten, was auch wirklich eine Zeit lang weg war, wo es einfach nur so ein mechanischer Style war, weil man wusste, da muss wieder was her, da muss das passieren und
so. Hattest du dann so einen Moment, wo dann so der Druck abgefallen ist, meinst du vielleicht? Oder?
Ich hatte vor allem, glaube ich, einen Moment, wo der Spaß weg war an der ganzen Sache und wo auch so das Gefühl war, jetzt hast du eigentlich so ein Alter erreicht, macht man das jetzt noch? So ist ja so ein bisschen die Fat-Tony-Thematik und sowas, wo wir da viel drüber gehört haben. Ist das jetzt eigentlich noch, macht man das jetzt eigentlich noch in dem Alter? Du bist jetzt 32 so, machst du jetzt noch
Musik?
Machst du jetzt noch Musik so? Ist das durch so?
Ja, ich wirklich traurig, dass wir das Dexter-Album nicht besprochen haben, weil das, glaube ich, auch eine sehr spannende Sache gewesen wäre. Vielleicht können wir das noch nachholen. Aber der Punkt, wo ich darauf hinaus will, und das war auch hier im Chat eine Frage, ist es dir momentan wichtiger, wirklich für dich Kunst zu machen oder halt das Business zu füttern und Geld damit zu verdienen? Oder hältst du dir da die Waage oder wie machst du das für dich?
Die Frage ist ein bisschen zu theoretisch abstrakt für mich.
Ja, das verstehe ich schon. Also ich meine jetzt so im Sinne von, wie wägst du deine Projekte ab oder würdest du eventuell ja sagen, ich fasse jetzt nichts mehr an, wo ich keinen Spaß drin sehe oder ja, wie gewichtest du sowas für dich? Weil ich glaube, an dem Punkt wird jeder kommen, der in einem kreativen Bereich arbeitet, dass man halt...
Also das mit dem nur Spaß haben, sehe ich ja nicht so. Ich sehe viel wichtiger oder viel weiter vorne die Frage oder entscheidender die Frage, für wen mache ich das gerade? Also ist das mein Projekt? Arbeite ich hier gerade wieder für jemand anderen? Und wenn das dein Projekt ist, also du bist der wirkliche Erschaffer von dem Ganzen, dann bedeutet das ja eigentlich, dass es dir gefällt. Also das heißt, vielleicht machst du auch mal ein bisschen mehr den Move, dass du denkst, okay, das kommt jetzt besser bei meiner Zielgruppe an oder sowas. Aber grundsätzlich wirst du ja bei deinem Projekt eigentlich immer irgendwas machen, was aus dir kommt. Also so zumindest meine Annahme. Leute, die dann nur kopieren, was auch kopieren, du weißt es ganz genau, dass das eigentlich immer gut ist. Also jetzt so True Talk, ne? Ja. Man guckt sich jemand anderen an, sagt, boah, ist das gut, ich kopiere den, dann wird's eh deine Version der Kopie. Mhm. Also wenn du jetzt nicht den Inhalt, also es ist ja wirklich, also keiner will eine Kopie. Wenn du jetzt 1:1 das gleiche machst wie ein anderer YouTuber, sagen alle, nee, das brauchen wir nicht.
Oh, da sind Leute auch schon sehr gut mitgelaufen.
Nein, aber die machen, nein, die übernehmen dann das Format und übernehmen alles, aber machen trotzdem ein bisschen was Eigenes daraus, weißt du? Ja, keiner will.
Also zumindest in so Bereichen, in denen wir unterwegs sind. Also lass es gibt uns natürlich über Musik auf YouTube reden, diese Bereiche, wo das schon so ist, wo Leute halt wirklich so Made My Day-mäßig sich einfach irgendwelche Videos aus England nehmen, die übersetzen, 1-2 Punkte rausstreichen, das Thumbnail 1:1 übernehmen und das hochladen. Okay, so solche okay. Sachen, da würde ich es jetzt ausschließen, aber ich weiß, was du meinst.
Bei Musik, bleiben wir bei Musik, wo da habe ich vielleicht mehr Ahnung. Da bei Billie Eilish ein Cover braucht keiner. Mhm. Vielleicht irgendwie ein cooles Cover, wo du was selber mit einer Gitarre alleine singend machst oder sowas, weißt du? Aber grundsätzlich will keiner eine Kopie von dem Song. Mhm. Das braucht man nicht, weil es gibt ja den Originalsong.
Und ich darauf witzigerweise nochmal drauf zurückkommen muss, einer deiner ersten Jobs war doch auch genau das zu machen, oder?
Ja, wir haben super viel Musik kopiert und dann, damals gab es das noch, dass man bei iTunes mit falschen Namen dann da relativ viel Geld verdienen kann. Opern Gangnam Style, ich glaube so hieß er auch, war glaube ich mehrere Wochen auf jeden Fall in den Top 20 von iTunes, unsere Kopie, so ganz schrecklich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Aber ja, gut, ne, wir waren so noch ziemlich jung.
Jemand jung und brauchte das Geld, genau.
Also so war es halt, wa? Und wenn so ein Doof halt auf
sich vertippt.
Ja, also nein, er denkt ja Opern Gangnam Style heißt das Ding oder sowas und tippt halt so, was er denkt ein, aber der Songtitel der Macher war halt viel zu kompliziert und hat irgendwie, naja. Also nochmal zu der Frage Kunst-Kommerz-Abwägung. Ich glaube, man sollte das machen, was man fühlt. Das ist dieser übliche blöde Satz, aber man sollte natürlich genau wissen, das macht meine Konkurrenz oder meine Peripherie, die Leute, ich will, also auch ein Fehler, den ich vielleicht oft und lange gemacht habe, andere Leute als Konkurrenten zu betrachten, sich auf Mangel zu konzentrieren, sondern einfach die Leute, die auch den Style fahren, den du fährst, die sind ja auch nur normale Menschen wie du, der eine hat vielleicht mehr Hörer als du, aber ist ja auch im Endeffekt nur einer aus deiner Welt dann, ne? Und man sollte natürlich sehr genau wissen, wie machen die ihre Kicks, wie machen die ihren Bass und sowas und es ist ja jetzt auch ein bisschen so, unsere Welt ist ja auch grausam geworden so. Ne? Mit Corona zeigt es ja noch deutlicher so. Es geht ja jetzt, früher gab es irgendwie 10 Bands, die gespielt haben. So 10 Karnevalsbands, jede Kneipe hatte hier eine Karnevalsband. Nehmen wir es so karnevalsmäßig. Ne? Dann gab es ganz viele kleine, schlechte Bands, die jetzt alle gespielt haben. Jetzt im Internet, bei dem großen Streaming, wollen alle nur noch die geile eine Karnevalsband sehen. Da ist nicht mehr Platz für die anderen 40 schlechten Bands. Mhm. Da spielen nur noch 5 geile Bands. Und dieses Internet hat natürlich zur Folge, dass es jetzt, also die Leute wollen jetzt nur noch was super, super Geiles sehen, ne?
Ich weiß jetzt gar nicht, ja, Winner takes it all einfach.
Winner takes it all. Und das ist mittlerweile so geworden.
Ja, absolut.
Jetzt mache ich doch nochmal das Fenster zu.
Ja, es ist irgendwie gerade so ein Meerambern zwischen kalt und warm. Es ist brutal kalt draußen, aber leider kein Schnee. Bonn hat keinen Schnee, genau wie Köln. Das ist super traurig.
Die Nachrichten versinken alle Städte im Schnee.
Ja, man sieht überall auf Instagram überall Schnee. Ja. In der Tagesschau stecken die Autos fest und du denkst nur so, wo ist das hier? Ja, ich will auch Schnee.
Ja.
Oder zumindest mal eine zugefrorene Wiese. Ich glaube, die kriegst du inzwischen.
Also, Hochwasser
und allem. Naja.
Ich glaube, wenn du nur kopierst, kommst du nicht weit. Aber wenn du eine eigene Vision hast, ein eigenes Ding und dann dir nicht zu stolz bist, genau reinziehst, was die anderen aus deiner Szene machen und das bei dir einfließen lässt und die Regeln beherrscht, weil du kommst heute nicht mehr in diese Format-Playlist. Die Playlists sind doch heute so, dass alle Songs da drin gleich klingen. Wenn du andere Musik machst, kommst du nicht in die Playlist. Also als Musiker leidet man halt oft unter dem Problem, dass man sich selber nicht als Entrepreneur oder als Marke oder als Businessman sieht. Oder das Gleiche bei den YouTubern. Du musst ja eigentlich sagen, ey, ich mache ein Video und ich muss mit dem Video 350 Euro umsetzen, damit ich am Ende des Monats 1700 Euro habe, um alle meine Rechnungen zu bezahlen.
Ja, interessanter Punkt, weil die genau diese Debatte hatte jetzt auch gerade Xatar und Sio in ihrem Podcast, wo Xatar gemeint hat, so was deren Plan ist jetzt gerade mit dem Ding, was die aufziehen, ist, dass er meinte, es gibt diese so ein Kanye-Zitat, jeder Künstler braucht einen eigenen CEO quasi. Und er meinte halt, nee, seiner Meinung nach muss jeder Künstler quasi sein eigener CEO werden. Und die Leute müssen halt kreativ werden, gucken, wie sie ihre Marke etablieren und wie sie das Ganze um sich herum machen, aber dürfen gleichzeitig niemals die Musik aus den Augen verlieren, weil das ist halt der USP, der Grund, warum die in irgendeiner Form die Möglichkeit haben, das zu machen. Und dass du dann halt guckst, dass du dir die richtigen Leute ranholst, auf die richtigen Positionen bringst und gleichzeitig aber dein Business weiter nebenher laufen lässt, aber trotzdem es hinkriegst, noch den Fokus auf der Kunst zu haben. Und ich glaube, das ist dieser Spagat, den man halt wirklich hinkriegen muss, wenn man so eine selbstständige Arbeit hat, dass man halt niemals sein Ziel oder halt auch seine Vision aus den Augen verliert, weil im Endeffekt feiern die Leute dich nur, weil du geile Musik machst, aber und alles drumherum, also sie feiern dich ja nicht, weil du so einen coolen Pulli verkaufst. Aber es ist ja trotzdem wichtig für dein Business, diesen coolen Pulli zu verkaufen. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich dieses Dribbeln dazwischen so, wie viel Zeit stecke ich jetzt in das eine, wie viel Zeit stecke ich in das andere?
Das ist ja, also das ist auch nicht anders als bei allen, ne?
Mhm.
Effektiv sein, und das ist natürlich noch viel schwerer, weil du kannst ganz schnell lost sein in Social Media, du kannst dich ganz schnell in ganz viel so nebenbei Sachen, also da geht ja ein riesen interessantes Feld, weil da muss man sehr klar definieren, was ist wichtig für mich. Auch ein Riesenfehler oft in meiner Karriere, in meinem Leben ist, nicht klar genug Ziele definieren. Nicht ganz klar wissen, das ist mein Main Goal auf 3 Jahre, das ist mein Main Goal für 2 Jahre, das ist für diese Woche und das ist für so. Dass man einfach weiß, viele Leute haben das auch in sich einfach, die brauchen das nicht zu fokussieren oder sowas. Ich bin da jemand, wir haben ja jetzt über mein Leben geredet, ich habe ja auch ganz viele verschiedene Sachen gemacht, was ja auch definitiv eine tolle Sache ist, aber auch ein riesen Nachteil ist gegen die Leute, die wirklich nur sagen, ey, ich mache nur...
Du hast nie das eine Ding so durchgezogen.
Die eine Spezialisierung dann nur machen, ne? Und das ist heute auch definitiv ein Punkt, wo ich mir sage, okay, das war wahrscheinlich ein Riesenfehler, ne? Einfach.
Ja, aber ist auch immer die Frage, ist das jetzt wirklich ein Fehler gewesen oder bist du nicht einfach nur deinen Weg gegangen, wie du ihn jetzt gehen musstest quasi?
Ey, ich musste den so gehen, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte 2009 einfach nur noch weiter Beats durchgebaut bis heute und nur an Kontakten Thema Hip-Hop gearbeitet, wäre ich natürlich im Hip-Hop 7 Jahre später eventuell woanders gestanden.
Ja, klar.
Und Hip-Hop kam natürlich plötzlich 2017 back, ne?
Ja, klar, natürlich. So, also die Leute, die zu dem Zeitpunkt dran geblieben sind, also eben wie ein Ben Bezerzi und so, die holen sich jetzt halt quasi das
die
Geld
holen
ab,
sich das
was,
ab, was sie verdient
halt
haben, so aufgebaut.
So, ja.
Buy and hold, würde der Aktionär hier sagen, ne?
Ja, aber schöne Frage von Hey, was macht ihr beruflich?
Das ist eine sehr komplizierte Frage. Da hat er
das
eigentlich,
ist, glaube ich, ein ganz guter Schlusspunkt jetzt auch für deine Story. Was machst du denn jetzt eigentlich beruflich?
Ja, momentan mache ich Eine Ausbildung?
Ich gehe jetzt den sicheren Weg, ich mache eine Lehre zum Bankkaufmann.
Bankkaufmann, auch so geil, unsicher. Ja, momentan ist es bei mir ein verrückter Mix aus ganz vielen Sachen. Also, ich habe zum Glück noch ein paar Altlasten, also Tantiemen, GEMA-Einnahmen, die zum Glück mehr oder weniger durchlaufen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass...
Haben wir mal in unserem GEMA-Podcast drüber geredet, kleine Cross-Promotion an der Seite.
Ich habe ein bisschen Sorge, dass 2020 sehr negativ auf mein 2021 auswirken wird, weil halt deutlich weniger Konzerte gespielt wurden mit Songs, die ich gemacht habe. Ich befürchte, da ist einiges weggefallen. Also das heißt, es gibt die Einnahmen über GEMA-Quelle. Kann ich jetzt vielleicht sagen, ich bin seit 2017, habe ich mir nämlich eins gesagt. Das klingt jetzt alles so, ich bin so rausgestolpert, bin ich auch irgendwo. Ich hatte nicht so den 100% Plan, was ich konkret mache. Ich wusste nur genau zwei Sachen, dass ich alles auf passives Einkommen setzen möchte. Also, dass ich mir gesagt habe, jetzt gehst du halt durch die Scheiße nochmal durch die harten Sache. Aber ich möchte Passive Income haben. Ich möchte jetzt keinen Job haben, wo ich wieder 1.000 Euro verdiene oder 2.000 Euro oder 3.000 Euro oder noch mehr, weiß ich nicht, ne? Und sage so, ey, cool, ich bin wieder safe. Sondern ich sage, ey, komm, jetzt hast du nochmal Zeit, die Muße und das Alter zu sagen, jetzt setze ich nur noch auf Sachen, die mir nicht direkt Geld bringen, aber später kontinuierlichen Cashflow ermöglichen sollen. Das heißt, ich habe mich da, konzentriere mich vor allem auf Songwriting, Produktion. Ich arbeite ich habe angefangen, Leute auszubilden für mein Team. Leider verschwinden natürlich wieder einige. Wenn man sie zu gut macht, hauen sie schnell ab und machen ganz schnell ihr eigenes Ding. Ist auch eine große Sache, die man lernen muss. Mach Leute nie so gut, sonst haben sie bald ihre eigenen YouTube-Kanäle und keine Zeit mehr für dich. Hab die ausgebildet, manche sind aber auch dabei geblieben. Mit David bin ich zum Beispiel sehr intensiv am Arbeiten. Mit dem habe ich einen jungen Künstler, den Ivo, mit dem arbeiten wir seit 2 Jahren, würde ich sagen, recht intensiv. Da sieht man jetzt zum Beispiel erst langsam die ersten Früchte kommen. Also jetzt fangen wir überhaupt erst an, so in so eine Zone zu kommen, wo Förderungen, Vorschüsse und sowas jetzt gerade für das Projekt sprechen. Dann konzentriere ich mich natürlich weiterhin auf das Produzieren von Musik. Und auf das Schreiben von Songs. Vor allem ist da natürlich die Beteiligung dann wichtig, die GEMA-Beteiligung und die Lizenzbeteiligung, die man dann über Spotify oder sowas ausgezahlt bekommt. Natürlich habe ich in den letzten Jahren auch immer wieder Auftragsproduktionen annehmen müssen, natürlich auch dürfen. Teilweise sind ja auch tolle Sachen, die man machen darf, wo man sagt, okay, komm, der Tausender hier, den lasse ich jetzt nicht liegen. Da nehme ich was mit. Aber das habe ich probiert, sehr, sehr wenig zu halten.
Da haben wir auch ein paar lustige Sachen zusammen gemacht.
Haben wir auch bestimmt.
So ein Karnevalssänger. Oh Gott, das war echt ein Träumchen.
Ja.
Da wurde uns mal ein Trompeter hier hingeschickt, der nicht trompeten konnte. Und dann war so, okay, wir haben den jetzt aufgenommen, aber das kann man absolut nicht verwenden. Und ja, was machen wir jetzt? Ja. Und dann habe ich noch so einen alten Bekannten aus Schulzeiten angerufen, der uns dann die Trompete eingespielt hat und sowas. Es war sehr lustig.
Ja, es war legendär, der Trompeter.
Er konnte keinen geraden Ton spielen, das war unglaublich.
Ja, das war mir auf jeden Fall wichtig. Dann haben wir noch Jamflix, da haben wir mittlerweile 250 Videos produziert. Und all diese Projekte zusammen ergeben momentan zum Glück mit diesen festen Einnahmen, die noch über Streaming und sowas einfach kontinuierlich bei mir einlaufen, so, dass ich das in Ruhe machen kann. Aktuell gibt es 2 Angestellte bei der ganzen Sache. Das ist einmal der David, das ist einmal dein kleiner Bruder.
Der übrigens jetzt gerade auch im Chat dabei reingekommen ist.
Was geht? Ah, guck mal, da rede ich gerade von ihm so. Also der hilft auch immer wieder bei den Videos fleißig mit. Und das Projekt läuft ganz in Ruhe an. Ja, und es, wie gesagt, das ist so ein Misch aus ganz vielen Sachen. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig, da ich jetzt nicht mehr abhängig von einem, der mir was sagt. Ich hänge nur noch an Großkonzernen dran. Ich habe eigentlich nur noch Spotify, YouTube und sowas als direkte Partner. Bei mir, klar, können die mit mir machen, was wollen und zahlen viel zu wenig an Klicks und Plays. Aber die zahlen und es sagt zum Beispiel keiner mehr wie früher oft, wir releasen nicht oder wir bringen das nicht raus. Ich sage einfach, ist mir doch scheißegal, ich stelle das einfach auf YouTube. Und wenn ich halt 250 Videos habe, die mir im Monat alle 3 Euro bringen, dann fängt es schon an, sich langsam zu rechnen. Ne? Und du kennst das auch, bei YouTube ist ja das Schöne, wenn man viel macht, kommt ja auch ein stetiges Wachstum dazu. Und das ist ja fast schon kalkulierbar. Ne? Also du weißt natürlich nicht,
es ja, kann du immer... bist zumindest deines eigenen Glückes Schmied. Du bist jetzt nicht mehr abhängig davon, ob jetzt irgendwo in einer höheren Instanz die Leute sich für oder gegen deinen Song entscheiden, sondern genau. Du kannst den einfach raushauen und wenn er was wird, dann hast du es ja selber erreicht. So, und wenn er nichts wird, bist du es aber auch so gesehen irgendwo selber schuld.
Ganz genau.
Du kannst selber an dir arbeiten, klar. Also um mal kurz ein Beispiel zu bringen, ich will jetzt keinen Namen nennen oder sowas, aber du hast ja auch mal einen Song bei einem etwas größeren deutschen DJ-Duo untergebracht und da wurdest du ja auch nicht so richtig mitgenommen für, ne?
Nee, das ist relativ... Ich
weiß noch, da waren wir irgendwie morgens im Studio angekommen und dann so, der Song ist raus.
Ja, das ist relativ räudig gelaufen. Also ich krieg da schon Einnahmen für und krieg da eine Abrechnung. Aber ja, das waren so Punkte 2017, wo man einfach gesagt hat, okay, hier muss jetzt ein Cut. Hier kommt jetzt das eigene und ab jetzt verhandle ich meine Royalties und meine Shares bei Sachen lieber selber, als da das... die alte Konstellation zu nehmen. Und auch das war ein super langer Weg. Erst jetzt fange ich wieder an mit, wie ich eben erzählt habe, mit neuen Publishern und mit neuem Management wieder zu reden. Das ist von 2017 bis jetzt 2021 sind das ja auch schon wieder 4 Jahre, 3 Jahre gut, die das wieder gedauert hat, das ganze neue System aufzubauen. Und meine Vision oder das, was ich jetzt eigentlich vorhabe in der nächsten Zeit, ist halt viel mehr so in diese, das klingt jetzt so doof, aber so ein bisschen in diese Coaching-Rolle reinzugehen, weil ich jetzt natürlich mich immer weiter von dem coolen, jungen Musikgeist... Du bist
langsam zur Film-Mentor-Figur.
Ja, wenn man das so ganz...
Robin Williams.
Wenn man das jetzt so ganz übertrieben, überspitzt sagen möchte, vielleicht. Aber klar, ich habe jetzt mittlerweile so viele Ideen und natürlich auch im ganz kleinen Bereich so viel Kapital, dass ich natürlich sagen kann, okay, cool, ich könnte mir jetzt vorstellen, hier eine kreative Zelle aufzubauen und zum Beispiel Leuten, die jetzt gerade erst zwischen 18 und 22 sind, sagen so, ey, guck mal, ich habe hier schon ganz viele Strukturen aufgebaut. Das hatte ich zum Beispiel nicht, das habe ich mir immer gewünscht. Ich habe mir immer jemanden gewünscht, der irgendwie sagt, ey, Daniel, du bist voll motiviert und baust hier geile Beats und sowas, so als ich 19, 20 war. Ich zahle dir ein bisschen Geld und du kommst jeden Tag, baust Beats, lernst, wie Beat bauen geht oder sonst irgendwas. Ne?
Und kannst auch ein bisschen zugucken.
Genau, am liebsten hätte ich natürlich, finde ich natürlich Leute, die das eh schon können. Das wäre jetzt so der nächste Step. Aber ja, das ist eigentlich mein Ziel jetzt für die nächsten Jahre, wenn ich das hier so ansagen darf. Dass das Ganze, dass ich mich ein bisschen mehr aus dem operativen Sache zurückziehe. Ich bin zum Beispiel mittlerweile so, dass ich super gerne so Mische und Endproduktionen mache. Die machen mir am meisten Spaß mittlerweile. Dieses wirklich from scratch bauen, da fehlt mir manchmal auch der Bock irgendwie so auf dem leeren Papier anfangen. Und ich glaube, da meine besonderen Skills sind auch vor allem so das Mischen und Finalisieren von Songs. Das habe ich zumindest jetzt viele Jahre lang gemacht. Ja, und deswegen finde ich das auch super cool mit dem YouTube-Kanal, dass man da auch, also das war einfach der große Schritt 2017, dass ich gesagt habe, ich mache kein One-to-One-Business mehr und ich mache nur noch digitalen Content. Also das heißt, ich fahre nicht mehr raus zu den Leuten, sondern ich bleibe eigentlich nur noch in meinem Studio und ich mache auch keine Live-Konzerte mehr oder nichts mehr, sondern nur noch digital. Verrückterweise war es ja perfekt. Ich bin noch 2017 mit meiner Schwester, die hatte ein Projekt No Soyo, war ich dann noch als Tour-Technikleiter mit auf Tour auf der Deutschland-Tournee und sowas. Hab dann 2018 und 2019 auch noch Industrieaufträge gemacht für live und hab aber 2019 beschlossen, ey, ich mach 2020 gar nichts mehr live. Habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. So, ne?
Geil, geil.
Und ja, das war jetzt so.
Wurde es erhört?
Irgendwie war es zumindest mein Glück, dass ich es nicht eingeplant habe, Geld zu verdienen in dem Pandemiejahr mit Live-Aktivitäten. Und ja.
Ja, und wahrscheinlich hat es dir sogar noch in die Karten gespielt, weil dadurch ja diese Streaming-Sachen größer geworden sind. Also du meintest ja auch schon, du hast im ersten Lockdown einen Spike bei Jamflix gesehen. Plötzlich, ja, wo die Leute zu Hause saßen und dann auch nicht mehr zum Gitarrenlehrer gehen konnten oder so. Und dann geht man natürlich auf diese Plattform zurück. Und wenn du halt vorher schon alles umgesetzt hast, um auf diesen Schritt zu gehen, war das ja einfach perfekt so.
Ist perfekt, ist natürlich auch eine ganz harte Ausgangssituation. Also ich habe jetzt das schon oft genug gesagt, aber so einen späten Cut nochmal zu machen, aus allen Projekten auszusteigen und dann zu sagen, ich baue jetzt alles von vorne nochmal auf und nach dem Cut erst sagen, ich suche jetzt erst, was ich aufbaue, war natürlich echt eine krasse Entscheidung. Und insofern ist das ein harter Kampf. Wir sind jetzt bei 7000 Abonnenten oder sowas. Haben große Hoffnung, dass wir jetzt da
aber das ist, irgendwann ansteigen. Kommt man ja über den Punkt hinaus, wo es dann, also irgendwann hat man so den Break-Even erreicht und dann geht es ja irgendwann auch
das
von alleine.
Das ist die große Hoffnung. Und ja, darauf setze ich auch einfach und kann auch wirklich nur sagen, dass ich... Da gibt es jetzt auch keine Exit-Strategie oder Plan B. Ich mache das am liebsten, dass ich ins Studio gehe, Logic aufmache und irgendeinen Drumloop fett machen will oder irgendwelche Samples da reinlege. Das ist einfach das, was ich am liebsten den ganzen Tag mache. Also ich bin am glücklichsten, wenn ich wirklich weiß, ich kann jetzt einfach ins Studio gehen und ich habe so... Am schönsten finde ich es auch, wenn du so konkrete Aufgaben hast. Das ist ja auch so ein Kampf von uns Kreativen, dass wir uns ja selber unsere Schedules, unsere Fokussierung geben. Und manchmal ist es auch total lustig, woran ich mich so in den letzten 3 Jahren festgehalten habe. An was für einem Quatsch. Weißt du, wir drehen jetzt ein Jamflix-Video für einen Kanal, wo irgendwie 100 Abonnenten drauf waren am Anfang oder sowas. Und haben wir einfach gesagt, ey, wir gucken nicht links, wir gucken nicht rechts. Es gibt einen Release-Plan. So. Weißt du, wir releasen so und die 3 Leute, die das gucken, die warten da drauf, haben wir uns quasi gesagt. Ne? Ja, das finde ich ganz wichtig, also dass man sich, egal welchen Nonsens, weil du machst in so Corporate Jobs bei der Telekom oder so, machst du ja auch total viel Scheiß.
Ja, klar.
Du machst ja voll viele sinnlosen Kram. Du kriegst halt dein Geld ausgezahlt, egal was du machst.
Aber ja, aber du hast halt hier nicht das Problem, dass du vielleicht vor einer Aufgabe sitzt, die du hast und dir selber denkst, so, warum mache ich das jetzt nochmal? Das ist halt genau das Ding. Das ist auch das, was mich immer genervt hat, irgendwo angestellt zu sein. Was man dann einfach so, man kriegt dann Aufgaben und denkt so, ich weiß schon, wenn ich sie beginne, die Aufgabe, dass es eigentlich Schwachsinn ist. Und ich habe das auch mehrfach gesagt, dass das Schwachsinn ist, aber ich muss es halt trotzdem machen, weil der Chef will es so. Und dann gibt man das ab und dann kommt so, ja, stimmt, hast recht, ist Schwachsinn. Und dann,
aber trotzdem sozialisiert als normales Mittelschichtskind hier in Deutschland, denkst du dir schon, wenn du hier sitzt und so 3 Stunden lang Snare Drums durchgehört hast, denkst du dir schon so, bin ich jetzt normal? Darf man das? Müsste ich nicht eigentlich richtig arbeiten gerade? Du musst auch wirklich...
Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich diesen Gedanken noch nie.
Ja, aber auch wenn du da sitzt und einen Film machst, dann fragst du dich schon hin und wieder so, ey, ist das jetzt gerade, ey, ich schneide hier gerade irgendwie für Sternchen D irgendwie einen Film. Ist das wirklich das, was ich mit meinem Leben hier machen will?
Ja, ja, bei also, Sachen, die ich für andere gemacht habe, ja, definitiv. Ja. Aber für Sachen, die ich für mich selber so gesehen gemacht habe, war es eigentlich immer, und das war ja das Geile daran, das ist ja auch der Traum so ein bisschen, die Sachen dann für sich selber machen zu können, ist halt immer das Geile, so dass alles, was du machst, kommt ja aus deiner eigenen Motivation oder deinem eigenen Projekt raus.
Aber aktuell machst du relativ wenig für dein Projekt. Ne?
Ja,
du musst
halt
ja diese
Problem,
Muße
genau.
nehmen, dich hinsetzen und diesen Sinn finden, zu sagen, ey, ich habe eigentlich besser bezahlte Jobs, aber ich mache gerade das für mich. Und das
richtig.
Also, wenn wir über mein Leben jetzt so lange geredet haben, ist das, würde ich sagen, ich bereue dann quasi nicht viel, aber dieses... Was ich wirklich bereue, ist, dass ich nicht von Anfang an gesagt habe, ich ziehe mein Ding zu 100% durch und das macht mir Spaß und ich verliere auch nicht den Fokus. Oder wenn es ein halbes Jahr nicht funktioniert oder ein Jahr nicht, dann sage ich nicht, ich höre plötzlich auf und setze auf Plan B oder sowas, sondern nein.
Dann ziehe ich trotzdem
dann
durch.
Dann ziehe ich es einfach durch, weil ich sage, ich will das machen. Gesegnet sind deswegen die dummen Leute irgendwo, ne? Die so einfältig, so doof sind, die sagen, ey, ich kann nur das. Ich ziehe das einfach durch, kann nichts anderes. So, weißt du? Ey, das ist irgendwie ein Segen, ne?
Ja, absolut. Ja, spannend. Also ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt bei euch ankommen wird, diese Folge, die halt schon etwas anders lief. Aber ich glaube, wir haben soweit eigentlich das meiste besprochen.
Ich hoffe, ich habe nur Gutes über alle Beteiligten gesagt.
Ja, wir haben ja jetzt auch nicht sehr viel Name-Dropping betrieben, von daher wird das, glaube ich, hinhauen.
Genau, die wichtigsten haben wir mal kurz genannt, Stationen.
Naja, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nochmal eine Folge machen, in der du mal ein paar Anekdoten raushaust. Das ist jetzt diesmal ein bisschen untergegangen, aber muss man ja sowieso wahrscheinlich da auch nochmal vorher gucken, was kann ich überhaupt erzählen.
Also ich finde es sowieso sehr spannend, auch wenn du ein bisschen mehr aus deinem Alltag des Videoproduzieren sprichst. Ich könnte mir vorstellen, es interessiert einige Leute jetzt grundsätzlich, wie ist dieses normale Leben in der Kreativbranche, weil es gibt dieses 1%, was oben steht und das kennen wir von Instagram und wir kennen die großen Stars und Erfolge und wir kennen die Leute, bei denen es läuft, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz, also so viele gibt es eigentlich gar nicht, aber es gibt einige Leute, die halt einen normalen Mittelstandsjob in dieser Szene haben. Es ist jetzt nicht jeder bei der Telekom CEO, sondern ganz viele Leute arbeiten da auch in der Basis und bei der Musikindustrie oder auch bei der Filmindustrie und YouTube gibt es natürlich auch ganz viele Leute, wo man ist. Und die Frage ist ja auch immer, muss man eigentlich wirklich ganz oben stehen oder ist es nicht eigentlich schon ein sehr nices Leben, wenn ich, du musst leider immer bei YouTube und Spotify eine gewisse Größe haben. Du musst immer diese 1 Million oder sowas, du musst immer in diesem Millionenbereich spielen, damit es sich finanziell eigentlich anfängt auszuzahlen.
Und damit man auch diesen Freiraum hat zum Atmen.
Genau, also insofern ist es natürlich schon ein gewisser Bekanntheitsgrad notwendig, aber muss ich jetzt eigentlich ganz oben spielen und sowas, das sind alles so Fragen, die man sich, glaube ich, stellen muss.
Ja,
geht ja auch,
wir hatten ja die Debatten alle so mit Avicii damals zum Beispiel und so, ne? Wie ist das jetzt wirklich mit dem Erfolg, ist das so toll oder will man nicht vielleicht auch ein bisschen zurückstecken können? Alles spannende Fragen und wir werden dieses Jahr, glaube ich, viel Spannendes mal erleben mit diesem Podcast hier auch, den vielleicht mal ein bisschen umstrukturieren, mal gucken, vielleicht ein paar neue Sachen auszuprobieren. Und eben, ja, was wir jetzt gerade hier auch tun, mal ein bisschen mit live rumspielen, mal ein bisschen mit live ausprobieren einfach, was kann man da machen, was nicht. Das Ding hier jetzt war natürlich, ich habe das heute Morgen, glaube ich, mit einem Beitrag angekündigt, so, das war natürlich jetzt nur so ein kleiner Test mal wieder, wie es irgendwie bei allen Livestreams auf Arbeitsstil bisher war. Aber da vielleicht auch mal zu sagen, so, keine Ahnung, wir suchen uns einen Tag in der Woche und streamen da einfach mal und gucken mal, was so abgeht. Ich will jetzt hier, also es ist immer uncool, aber ich mache das ja trotzdem gerne, einfach Sachen versprechen, die ich am Ende nicht halte. Also, ne, nimmt das nicht für bare Münze, aber wir haben da schon einige Sachen mal besprochen und müssen jetzt, wenn ich jetzt hier wieder wohne, dann müssen wir mal gucken, dass wir mal ein bisschen durchziehen und mal ein bisschen wieder coolen Scheiß machen und dass ich auch mal in Jamflix nochmal mit reinkomme. Genau, also ich packe euch die Links in die Beschreibung zu Jamflix, zu Crew Cardinal und so weiter, dass ihr euch mal so ein bisschen einen Überblick auch machen könnt, worüber wir geredet haben. Genau, monatliche Hörer brauchst du, hast du gesagt, kriegst du. Geht da alle hin, schaut da vorbei und genau, auch vielen Dank an alle, die im Stream jetzt dabei waren, die fleißig Fragen gestellt haben und
genau. Den Stream haben wir leer gespielt, wa?
Richtig, richtig. Cool, und ja, in dem Sinne würde ich sagen, einen schönen Abend euch oder morgen halt oder Mittag seid, oder was ihr gehört habt. So. Und,
das ist ja auch so unglaublich digitaler Content. Die Leute konsumieren mittlerweile so Content, egal wo, irgendwo. Es ist so verrückt und ich glaube einfach ganz feste, dass wir mit diesen Berufen und mit diesen Jobs einfach eine größere und lukrativere Zukunft haben, als viele, viele Leute, die heute noch denken, sie haben sehr sichere Jobs.
Das ist doch mal ein schönes Abschlussstatement gewesen und ich würde sagen, in dem Sinne, ciao und bis die Tage.